Die Botschaft, Geburtsschmerzen, wurde gepredigt am 24.01.1965 im Ramada Inn in Phoenix, Arizona. Übersetzt wurde diese Botschaft von Rolf Keilowhite. Lasst uns unsere Häupter beugen. Lieber Gott, wir sind jetzt schon sehr dankbar für die große Ausgießung deiner Gegenwart in unserer Mitte. Und das erwarten wir heute Nachmittag überaus reichlich zu empfangen. Wir danken dir für dieses wunderbare Lied dieser feinen Christin, die einfach dieses Lied gesungen hat, und für deinen Geist, der herunterkam und es ausgelegt hat. Herr, wir beten, dass es so sein möge. Und Gott, ich bete, dass du jeden einzelnen von uns segnen mögest und dass unsere Herzen mit Freude erfüllt werden, wenn wir dieses Geschehen sehen. Teurer Gott, wir beten heute Nachmittag für jeden, der unvorbereitet ist, dir zu begegnen. Möge dies die Stunde sein, um die abschließende Entscheidung zu treffen und durch die neue Geburt zu dir zu kommen. Gewähre es. Herr, segne uns alle, die wir schon lange auf dem Weg sind. Wir beten, dass du uns durch dein Wort neue Dinge lehrst. Gib uns ein besseres Verständnis durch deinen Geist, Herr. Möge er kommen und das Wort auslegen. Der einzige Ausleger, den wir haben, ist der Geist. Wir beten, dass er uns das heute gewährt. Wir bitten darum im Jesu Namen. Amen. Klammer. Jemand aus der Zuhörerschaft gibt eine Botschaft. Klammer zu. Das genügt. Was für eine Zeit. Ich kenne keinen besseren Ort, wo ich sein könnte, es sei denn im Himmel. Denn wir fühlen gerade die Salbung davon. Seht ihr? Wir sitzen zusammen an himmlischen Orten, in Christus Jesus, versammelt in himmlischen Örtern. Gott segne Schwester Florence. Sie geht durch eine Zeit des Kummers und der Schatten. Ihr Vater wurde weggenommen, und ich bete, Gott segne dieses Kind. Und Bruder Demos hat eine Last auf beiden Schultern, das Gewicht dieser Kongresse und Dinge. Auch er braucht unsere Gebete. Gott segne dich, Bruder Schakarian. Bruder Carl Williams, ich bin sehr glücklich, mit dir in dieser Versammlung zu sein, unter all diesen netten Brüdern. Und ich hatte das Vorrecht, einige von ihnen zu treffen, und dies ist mein letzter Teil des Dienstes. In Klammer, soweit ich weiß. Ich denke, dass es mir möglich ist, einigen dieser feinen Männern die Hände zu schütteln und sie kennenzulernen. Denn ich erwarte, dass ich die Ewigkeit mit ihnen in einem besseren Land verbringen werde. Nun eine kleine Sache. Ich hoffe, dass ich nicht missverstanden werde. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, oder ich denke, es war Führung, dass ich hier gestern von einem Freund ein Geschenk bekommen habe, von einem meiner Freunde, Danny Henry. Er war ein Junge. Eines Tages hatte ich auf der Konferenz der christlichen Geschäftsleute in Kalifornien eine Versammlung. Ich sprach sehr hart gegen den Zustand in dieser Zeit, und ich hoffe, dass das jeder versteht, dass ich nichts Böses in meinem Herzen habe. Das habe ich nicht. Ihr versteht sicher, dass ich es nicht so meine. Aber ich muss einfach sagen, was zu mir kommt. Und danach kam dieser kleine Junge, ein Baptistenbruder, und ich denke, er ist ein Verwandter eines Filmstars. Und er kam, legte seinen Arm um mich und sagte, »Der Herr segne dich, Bruder Branham. Ich möchte einfach ein Gebet für dich sprechen.« Und er begann, auf Französisch zu sprechen. Und der Junge konnte kein einziges Wort Französisch. Und jemand erhob sich, eine große Frau. Ich glaube, sie war aus Louisiana. Und sie sagte, »Das ist Französisch.« Und dann war dort ein Mann, der sagte, »Das ist Französisch.« Und sie hatten aufgeschrieben, was es war. Ich habe die Originalabschrift hier. Und dann war zufällig ein junger Bursche dort hinten und er kam nach vorne. In Klammer, er wollte die Notizen sehen. Klammer zu. Und er war der UN-Dolmetscher für Französisch. Er sagte, »Genau, das ist Französisch.« Und ich möchte jetzt diese Notiz lesen. Das ist die Originalnotiz von einem von Ihnen. Und sie ist von diesem Mann, der es ausgelegt hatte. Vielleicht kann ich seinen Namen nicht richtig aussprechen. Ledeux, Victor Ledeux. Er ist ein richtiger Franzose. Und hier ist die Botschaft. weil du den schmalen Pfad gewählt hast, den schwereren Weg. Du bist ihn aus eigenem Entschluss gegangen. Du hast die richtige und präzise Entscheidung getroffen, und es ist mein Weg. Weil du diese gewaltige Entscheidung getroffen hast, erwartet dich ein großer Anteil des Himmels. Welch eine glorreiche Entscheidung hast du getroffen! Dies in sich selbst wird den gewaltigen Sieg in der göttlichen Liebe bewirken und bringen. Als ich das bekam, wisst ihr, als ich zum ersten Mal Menschen in Zungen sprechen hörte, ich würde nichts kritisieren, weil ich das Echte gesehen habe. Aber ich habe mich immer gewundert. Aber als das geschah und ich wusste, was der Auftrag dahinter war, wusste ich, dass es von Gott kam. Dann gab mir sein Bruder, der hier sitzt, in Klammer, ein sehr bekannter Anwalt, Klammer zu, ein Geschenk von Danny. Danny hatte gerade das Heilige Land verlassen, und er lag in dem Grab, vielmehr in der Gruft, in der Jesus nach seinem Tod gelegen hatte. Und als er das tat, sagte er, da musste er an mich denken. Und der Geist des Herrn kam über ihn, und er ging hinaus nach Golgatha, wo die Kreuzigung stattgefunden hatte, und nahm ein Stück von dem Felsen. Und er kam zurück und machte mir daraus ein paar Manschettenknöpfe, die ich sehr schätze. Natürlich weiß Danny das nicht, aber als ich an diesem Morgen im Gebet war, schaute ich einfach auf diese Manschettenknöpfe hinunter und beachtet, jeder von ihnen ist blutbefleckt und durch jeden von ihnen geht eine gerade Linie hindurch. Und hier in der Botschaft, die von Gott gegeben ist, vom geraden und schmalen Weg, es passt genau dazu. Ich dachte, das war so eine Art Führung, oder? Ich danke Danny auf jeden Fall. Sag es ihm, Bruder, wie sehr ich das schätze. Und noch eine seltsame Sache. Ich habe meine Frau an einem anderen Morgen gefragt. Ich nahm ein Hemd, bei dem man Manschettenknöpfe haben musste, und sie sagte, ich habe vergessen, deine Manschettenknöpfe mitzubringen. Also hatte der Herr für mich welche besorgt. Oh, es ist ein herrliches Leben, nicht wahr, Geschwister? In der Einfachheit des Evangeliums zu gehen und dabei in seiner Einfachheit zu sein, das ist das Größte, das ich kenne. Ich weiß, da ist nichts davon. Und es wurde so einfach gemacht, dass ich die Chance hatte, da hineinzukommen. Seht, durch die Gnade Gottes. Nun, ich möchte heute Nachmittag nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, weil ich weiß, dass ihr heute Abend in die Gemeinden geht und ich denke, dass sich alle Besucher hier auf der Plattform umsehen sollten, um diese Prediger zu sehen, die froh sein werden, euch heute Abend in ihrer Versammlung zu haben. Sie werden euch gut tun. Zweifellos seid ihr heute Morgen in der Stadt in eine Sonntagsschule gegangen und während wir diese Konferenzen haben, in Klammer, und die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, Klammer zu, denke ich, dass wir in unseren Gemeinden alle Unterstützung geben sollten, die wir können, weil sie der Ort sind, wo unsere Geschäftsleute hingehen, denn sie sind das Haus Gottes. Und ich hoffe, dass ihr heute Abend eine Gemeinde besuchen werdet. Ich glaube, morgen Abend ist der Abschluss der Konferenz, und ich schätze, sie haben den Redner angekündigt, und ich möchte hier sein, so der Herr will, um seine Botschaft zu hören. Gott segne jeden Einzelnen von euch. Ich behaupte nicht, ein Prediger zu sein. Ich habe nicht genug Bildung, um mich Prediger zu nennen. Von einem Prediger, wie ihr das nennt, erwarten Sie, dass er ein paar Hochschulabschlüsse hat. Und ich habe nichts, außer einer kleinen Schleuder. Seht ihr? Ich versuche, zu den kranken Schafen zu kommen, und wenn ich kann, bringe ich sie zurück auf die Weide meines Vaters. Wenn ich Fehler mache, vergebt mir. Ich bin kein Theologe. Ich kritisiere die Theologen nicht. Theologie ist in Ordnung. Es ist das, was wir brauchen. Aber manchmal kritisiere ich den Zustand, in den wir hineingeraten sind. Und damit meine ich nicht irgendeine bestimmte Person. Es ist einfach die Botschaft. Ich wünschte, es wäre nicht meine Aufgabe, sie zu bringen. Es zerreißt mich in Stücke, weil... Ihr wisst, wie man sich fühlt. Es ist wie mit euren eigenen Kindern. Hasst ihr es nicht, einem Kind eine Standpauke geben zu müssen oder es auszuschimpfen? Ich bin auch ein Elternteil und ich weiß, was es bedeutet. und ich vertraue darauf, dass ihr mir vergebt. Und ich möchte, dass ihr in dieser Weise vorgeht. Wenn ihr heute Nachmittag hier sitzt, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Ich habe hier nur ein paar kurze Notizen. Wie ich es euch schon gesagt habe, ich muss meine Schriftstellen aufschreiben. Früher konnte ich die Bibel fast auswendig zitieren, aber jetzt nicht mehr. Ich bin durch zu viele harte Kämpfe gegangen und zu alt dafür geworden. Aber ich vertraue darauf, dass ihr mir heute Nachmittag ein wenig zuhört, einfach eure Herzen richtig öffnet und versucht, das zu verstehen, worauf ich hinaus will. Dann denke ich, dass es besser sein wird, besonders für die Pastoren der Stadt und anderen Orten. Ich vertraue darauf, dass ihr wirklich genau zuhört. Und jetzt macht ihr das so, wie ich es tue, wenn ich meinen Lieblingskuchen mit Kirschen esse oder etwas von meinem Lieblingsfleisch, vom Hühnchen. Wenn ich ein schönes Stück Kirschkuchen esse und auf einen Kern treffe, höre ich nicht auf, den Kuchen zu essen. Ich werfe den Kern einfach weg und esse den Kuchen weiter. Wenn ich auf den Knochen eines Huhns stoße, werfe ich das Huhn nicht weg. Ich werfe einfach den Knochen weg. Also, wenn ich etwas sagen würde, dem du nicht jederzeit zustimmen würdest, wirf das Teil einfach weg. Aber schau es dir richtig gut an. Sei dir sicher, dass es ein Knochen ist. Und dann darf ich auch sagen, wenn es ein Kern ist, denk daran, er bringt das neue Leben hervor. Schaut also wirklich genau hin und möge der Herr euch segnen. Bruder Carl Williams sagte eines Abends etwas darüber, dass man für die Kranken beten sollte und dass es sehr schön wäre. Ich weiß, dass das schön wäre, aber wir sind nicht dafür hier, um eine Gebetsreihe zu haben. Und ich weiß nicht, ob Bruder Oral oder einer der anderen Brüder jemals eine Gebetsreihe in den Konferenzen hatte oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich versuchte es 2 oder 3 Mal. Aber um es bei solch einer Menschenmenge abzuhalten, müsste man Gebetskarten ausgeben. Es ist keine Arena, denn es ist dazu bestimmt, ein Haus Gottes zu sein. Und sie drängen und schieben. Aber wenn man Karten ausgibt, läuft es ordentlich ab. Also fragte Billy mich, soll ich hingehen und Karten ausgeben? Die Menschen fragen mich nach Gebetskarten. Ich sagte, nein, Billy, wir verlassen uns auf den Heiligen Geist und sehen, was er tun will. Seht, lasst ihn vielleicht den Glauben aufbauen, um dort geheilt zu werden, wo ihr gerade seid. Seht ihr? Aber die, seht, göttliche Heilung ist im Evangelium nebensächlich und du kannst niemals eine Nebensache zur Hauptsache machen. Jeder weiß das. Aber es ist ein Köder. Er wird gebraucht, um die Menschen dahin zu bekommen, an die übernatürliche Gegenwart Gottes zu glauben. Dass das Übernatürliche präsent ist. Und dann, wenn sie seine Gegenwart erkennen können, dann sind sie geheilt. Seht, durch den Glauben wird es bewirkt. Nun möchte ich etwas aus dem Wort Gottes lesen, aus dem Neuen Testament. Dann möchte ich einen Text aus dieser Schriftstelle im Neuen Testament nehmen und heute Nachmittag eine kurze Zeit über ein Thema sprechen. Und ich möchte euch nicht zu lange aufhalten wegen der Gottesdienste heute Abend. Aber denkt daran, was ich euch gesagt habe. Seid einfach für eine Weile aufmerksam, wenn ihr wollt. Bevor wir das tun, lasst uns noch einmal unsere Häupter beugen. Ihr wisst, wir könnten zu viel singen, wir könnten zu viel jauchzen, bis wir heiser werden. Und wir könnten zur falschen Zeit singen oder jauchzen, aber wir sind nie außerhalb der Ordnung, wenn wir beten. Ich möchte, dass Männer überall beten, indem sie die heiligen Hände ohne Zweifel erheben oder Vater, es ist das größte Vorrecht, das ein Sterblicher jemals hatte, seine Augen zu schließen und sein Herz zu öffnen, um zu dir zu sprechen. Und wir wissen, dass du hörst, wenn wir einfach glauben könnten. Denn Jesus sagte, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es gewähren. Das sind die Bedingungen, dass wir nicht daran zweifeln sollen. Also, Vater, hilf uns heute Nachmittag zu glauben, dass unsere Bitten erfüllt werden und möge es nirgendwo einen Schatten des Zweifels geben, sondern möge das, worum wir bitten, in Erfüllung gehen. und zwar, dass dein großer Name heute geehrt wird, Herr, indem du jede verlorene und verirrte Seele, die unter dem Klang unserer Stimme ist oder durch dieses Tonband, das in die heidnischen Länder rund um die Welt hinausgeht, in dein Reich bringst. Ich bete, himmlischer Vater, dass es heute keine schwache Person in unserer Mitte gibt. Wenn der Gottesdienst beendet ist, möge der Herr Gott jede verlorene Seele retten und jeden kranken Leib heilen und die Herzen seiner Kinder mit Freude erfüllen. Deshalb haben wir den Glauben, Herr, in Jesu Namen zu Gott, unserem Vater, zu bitten, weil er verheißen hat, dass er hören wird und dies zu seiner Ehre. Amen. Im Johannesevangelium, dem 17. Kapitel und beginnend mit dem 20. Vers, möchte ich einen Text lesen. Ich denke, das ist richtig. Ich bete auch nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das, ich glaube, ich habe die falsche Stelle. Entschuldigt mich jetzt einfach für einen Augenblick. Ich schaue nach dem Gebet Jesu, das, oder nicht das Gebet Jesu, sondern für seine, vielleicht habe ich hier unten in meinem Text etwas falsch markiert, wo Jesus gebetet hat, dass, oder gesagt hat, dass wie eine Frau bei der Geburt ihres Kindes in Wehen, Geburt, Entbindung. Ist das Lukas oder Johannes? Check, in welchem steht das? Im 16. Johannes. Ich dachte, das sei richtig, aber es hörte sich nicht danach an. 16. Johannes, in Klammer, Mann auf der Plattform sagt, 21. Vers, Klammer zu. 21. Vers, genau, 21. Vers. Klar, hier sind wir. Johannes 16 und 21. Damit Sie vielleicht... Nein, Bruder Jack, das ist immer noch falsch. 16 und 21. Ich habe das 16. Kapitel des Johannes, 21. Vers, aber ich bin falsch. Nun, es gibt ein Durcheinander in dieser Bibel. Ja, mein Herr, Sie haben es falsch gedruckt. Ja, mein Herr, weißt du was? Das ist genau die Wahrheit. Hier ist eine brandneue Bibel. Ich habe sie bekommen und sie hat den... Sie wurde falsch gedruckt. In Klammer, ein katholischer Priester tritt an das Pult, bietet Bruder Branham seine Bibel an und sagt, da kommt es. Es gibt einen Grund, warum es so geschieht, und Gott wird es dir zeigen. Er bringt es wunderbar hervor. Klammer zu. Neue Klammer. Bruder Branham bezieht sich auf diesen Vorfall und darauf, wie die Schrift erfüllt werden musste, in der Botschaft, an diesem Tag ist die Schrift erfüllt, vom 19. Februar 1965, der Übersetzer. Klammer zu. In Ordnung, ich danke dir. Ich danke dir sehr. 1621. Ich danke dir vielmals. Ja, das stimmt. Eine Frau, wenn sie... Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau, wenn sie gebiert, hat Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Ich danke dir sehr, mein Bruder. Ich weiß das sehr zu schätzen. Nun, das ist sicherlich ein Druckfehler hier in der Bibel. Die Seite ist falsch eingesetzt worden. Ich habe es in meiner alten Schofield-Bibel gefunden und habe diese hier mitgenommen und bin damit vor ein paar Augenblicken hier hochgelaufen. In Klammer, weil meine Frau mir das gerade als ein Weihnachtsgeschenk gegeben hat. Klammer zu. Nun, ich möchte heute Nachmittag über das angekündigte Thema sprechen. Geburtsschmerzen. Das hört sich jetzt sehr schlimm an, aber es steht in der Bibel. Ich glaube, dass Jesus hier davon sprach, als er sagte, ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Er sprach hier zu seinen Jüngern, weil er wusste, dass die Geburt der Christenheit hervorkommen würde. Und nun, das Alte musste sterben, damit das Neue geboren werden konnte. Zu haben. Alles, was gebiert, hat den Schmerz der Verzweiflung, und sie gingen sicherlich durch den Schmerz der Verzweiflung und Angst, um vom Gesetz zur Gnade zu gelangen. Die normale, natürliche Geburt ist ein Typ auf die geistliche Geburt. Alle Dinge des Natürlichen sind ein Typ auf die geistlichen. Und wenn wir hier auf den Boden schauen und einen Baum in der Erde wachsen sehen, finden wir heraus, dass er um sein Leben kämpft. Das zeigt uns, dass es irgendwo einen Baum gibt, der nicht stirbt, weil er nach etwas schreit. Wir finden Menschen, egal wie alt, wie krank, in welchem Zustand, sie schreien nach Leben. Dies zeigt, dass es irgendwo ein Leben gibt, in dem wir leben, für immer leben. Bemerkt es, wie vollkommen. Nun, in 1. Johannes 5,7, in Klammer, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Klammer zu, heißt es, drei sind es, die im Himmel Zeugnis ablegen, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Diese drei sind eins. Dort sind drei, die auf Erden Zeugnis ablegen. Das sind das Wasser, das Blut und der Geist. Und sie stimmen in einem überein. Nun bemerkt, die ersten drei sind eins. Die zweiten drei sind irdisch, welche in einem übereinstimmen. Ihr könnt den Vater nicht ohne den Sohn haben, und ihr könnt den Sohn nicht ohne den Heiligen Geist haben. Aber du kannst das Wasser ohne das Blut haben, und das Blut ohne den Geist. Ich denke, durch unser Zeitalter hindurch hat sich dies als wahr erwiesen. Wasser, Blut, Geist, Gleichrechtfertigung, Heiligung und die Taufe mit dem Heiligen Geist, das typisiert oder macht das Gegenbild von der natürlichen Geburt. Schaut, wenn eine Frau in Geburtswehen kommt, ist das Erste, das kommt, das Wasser, in Klammer, eine normale Geburt, Klammer zu. Das Zweite ist das Blut, und dann kommt das Leben. Wasser, Blut, Geist, und daraus besteht die normale, natürliche Geburt. Und so ist es im geistlichen Bereich. Das Wasser ist die Rechtfertigung durch den Glauben, an Gott glauben, ihn als euren persönlichen Retter empfangen und getauft werden. Das Zweite ist die Heiligung durch den Geist. Gott reinigt den Geist von allen Elementen der Welt und von dem Verlangen der Welt. Und dann kommt der Heilige Geist herein und gibt eine neue Geburt und füllt dieses geheiligte Gefäß aus. Zum Beispiel, ich sagte euch, was ihr nicht glaubt, legt beiseite und nehmt dann den Kuchen. Bemerkt, nun, wenn draußen im Hühnerhof ein Glas liegt, dann hebt ihr es nicht einfach auf, stellt es auf deinen Tisch und füllt es mit Wasser oder Milch. Nein, indem ihr es aufhebt, wird es gerechtfertigt. Es zu reinigen ist Heiligung, denn das griechische Wort geheiligt ist ein zusammengesetztes Wort, welches gereinigt und für den Dienst beiseite gestellt bedeutet, Klammer, nicht in den Dienst, sondern für den Dienst, Klammer zu. Wenn ihr es dann füllt, wird es in den Dienst gestellt. Entschuldigt das jetzt, in Klammer, nicht um euch zu verletzen, Klammer zu. Dort ist es, wo ihr Heiligkeitspilger und Nazarener es verpasst habt, in Pfingsten hineinzugehen. Ihr wurde durch die Heiligung gereinigt, aber als ihr bereit wart, den Dienst durch die Gabe der Zungenrede und anderer Dinge anzutreten, habt ihr es abgelehnt und seid wieder in das Gehege zurückgegangen. Seht ihr? Das geschah und es wird immer so sein. Nun, ich möchte euch nicht kritisieren, aber ich möchte das von meinem Herzen loswerden. Und das brennt in mir, seit ich hier bin. Also könnte ich genauso gut einfach, wenn die Gnade von Karl und Demus und euch allen, ich versuche mein Bestes, meine Seele davon zu befreien. Seht ihr? Aber dann liegt es an euch. Das Natürliche ist ein Typ auf das Geistliche. Wir haben herausgefunden. Dann ist es völlig geboren. Wenn das Baby, normalerweise, wenn die Fruchtblase geplatzt ist, dann müsst ihr nicht viel machen. Und wenn das Blut kommt, müsst ihr auch nicht viel dafür tun. Aber um das Baby zu beleben, müsst ihr ihm einen Klaps geben und es zum Schreien bringen. Und das ist jetzt ohne Bildung. Meine Brüder hier sind so gut darauf trainiert, aber ich muss die Natur als Vergleich nehmen. So ist das. Das ist, was passierte. Es musste eine echte Tracht Prügel sein, um dass sie es verstehen. Jetzt nehmt ihr eine Art Schock. Vielleicht hättet ihr ihn nicht versohlen müssen, aber einfach ein bisschen schocken. Allein durch die Geburt reicht es manchmal schon. Packt ihn und schüttelt ihn. Wenn er nicht anfängt zu atmen, gebt ihm noch einen Klaps. Und dann schreit er in unbekannten Zungen. In Klammer, zu sich selbst, nehme ich an. Klammer zu. Jedenfalls macht er ein Geräusch. Und ich denke, wenn ein Baby ohne Geräusche und ohne Emotionen geboren wird, dann ist es tot. Das passiert, wenn es durch Gemeinden und Systeme geschieht. Dann haben wir zu viele stillgeborene Kinder. Das ist richtig. Sie brauchen Schläge durch das Evangelium, seht ihr? Damit sie aufwachen und zu sich finden. Dann kann Gott ihnen den Atem des Lebens einhauchen. Und nun stellen wir fest, dass es wahr ist. Es ist raue Theologie, aber es ist trotzdem wahr. Ihr bemerkt, wenn ein Same geboren wird, dann muss der alte Same sterben, bevor der neue geboren werden kann. Deshalb ist der Tod immer hart. Es ist also schmerzhaft, es ist quälend. Mit der Geburt ist es genauso, weil man Leben in die Welt bringt, und das ist schmerzhaft. Jesus sagte, dass sein Wort ein Same ist, und der Sämann ging hinaus, um es zu säen. In Klammer, nun, wir sind alle damit vertraut, und ich möchte dies wie eine Lektion in der Sonntagsschule lehren, denn es ist Sonntag. Klammer zu. Ihr seht also, dass dieses Wort ein Same ist. Aber denkt daran, der Same bringt nur neues Leben hervor, wenn er stirbt. Und das ist der Grund, warum es für diese Pharisäer so schwer war, unseren Herrn Jesus Christus zu verstehen, weil sie unter dem Gesetz standen. Und das Gesetz war das Wort Gottes in Samenform. Aber als das Wort Fleisch wurde und nicht mehr Gesetz, sondern Gnade war. Nun können Gnade und Gesetz nicht gleichzeitig existieren, weil die Gnade so weit über dem Gesetz steht, so dass das Gesetz nicht mehr zum Vorschein kommt. Und deshalb war es für die Pharisäer so schwer, ihrem Gesetz zu sterben, damit die Gnade geboren werden konnte. Aber es musste gehen. Die beiden Gesetze können nicht zur gleichen Zeit existieren. Es geht nicht, dass ein Gesetz sagt, du musst dieses Signal beachten und bei dem anderen nicht. Das eine sagt, du kannst, das andere sagt, du kannst nicht. Es kann nur ein Gesetz gelten. Vielleicht konntest du einmal durchgehen, aber dieses Mal ist es rot. Halt! Seht? Es können also nicht zwei Gesetze zur gleichen Zeit existieren. Nun, wir bemerken, das ist immer, ich denke jetzt an euch. Es gibt Schmerzen, Kummer, Unbehagen. Schaut euch an, wie die Pharisäer diesem Gesetz sterben mussten. Durch Schmerzen, Qualen und Unannehmlichkeiten. Aber es musste sein. Jetzt finden wir den Regen, der auf der Erde Frucht bringt. Es ist geboren, wie der Dichter sagte, in den Feldern des Donners, in einem zerklüfteten, zerfetzten Himmel. Aber wenn wir nicht den Donner und den zerklüfteten, zerfetzten Himmel hätten, den kleinen, destillierten Regentropfen, der aus den Meeren gehoben und aus dem Salz destilliert worden ist, wäre es nicht geboren. Es nimmt den Blitz, den Donner, die Böen, das Zerklüftete, das Schroffe, das Furchterregende, um die weichen, blütenförmigen Wassertropfen hervorzubringen. Es nimmt den Schmerz, um die Geburt hervorzubringen. Es nimmt das Sterben. Und wenn die Wolken sterben, entsteht Regen, weil Regen ein Teil dieser Wolke ist. Das eine muss aufhören, damit das andere existieren kann. Nun, einige meiner Brüder hier sind vielleicht fähig, diese Gesetze zu erklären. Ich kann es nicht. Aber jetzt lasst uns einfach zu einer anderen Sache übergehen, nur um einen kleinen Beweis zu haben. Ich denke, eine der schönsten Blumen. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Aber ich denke, die schönste Blume, die ich je gesehen habe, ist dort im Osten, unsere Teichlilie. Wie viele haben schon mal eine Teichlilie gesehen? Oh, für mich gibt es einfach nichts Vergleichbares. Aber habt ihr bemerkt, was diese Teichlilie sein musste? Ich denke an das, was Jesus sagte. Betrachte die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit war bekleidet wie eine von diesen. Denn Salomons Herrlichkeit und seine Aufmachung waren künstlich, aber die Lilie in ihrer Schönheit ist das Leben, das macht sie wunderschön, nicht irgendwelche künstlichen Schmierereien oder Anmalereien. Genau wie unsere Frauen. Ich glaube nicht, dass ihr diese grüne Schminke, diese Wimpern und diese ganze Maniküre haben müsst. Ich bringe das ganze Zeug durcheinander. Alles, was ihr im Gesicht habt, um euch hübsch zu machen. Schönheit ist, was Schönheit bewirkt. Wenn du ein wenig Apostelgeschichte 2 und 4 nimmst, das Ganze ein wenig mit Johannes 3,16 vermischt, wird es alles übertreffen, was Max Factor jemals versucht hat zu reparieren. Dein Mann wird dich mehr lieben, alle anderen auch, und ich bin sicher, Gott wird es auch. Über die Lilie sagt er, schaut, wie sie wächst, sich abmüht, sich selbst erzieht. Diese kleine Teichlilie, schaut, wo sie herkommt, aus dem Schmutz, Dreck, Schlamm, schlammigem und schmutzigem Wasser. Sie presst sich ihren Weg dorthin durch. In Klammer, dieser kleine Lebenskeim. Klammer zu. Sie hat sich vom Grund des Teiches, wo die Frösche und diese Dinge sind, hochgearbeitet und bringt sich selber dahin durch. Aber wenn er in die Gegenwart der Sonne kommt, ist er geboren. Der kleine Samen platzt auf und Leben kommt hervor. Er kann es nur, wenn er durch diesen ganzen Prozess gegangen ist. Er kommt dadurch, weil die Sonne selbst das Ziehen bewirkt. Und wenn es durch das schmutzige Wasser und den Dreck und so weiter kommt, dann ist sie so glücklich, dass sie ihr Leben einfach frei herausgibt. Und es ist ein wunderschönes Leben, wenn sie in die Gegenwart dessen kommt, was sie hervorgezogen hat. Ich denke, das ist ein wunderschönes Muster des christlichen Lebens. Wenn dich etwas aus der Welt herauszieht, bis du eines Tages durch den Heiligen Geist direkt in seine Gegenwart geboren wirst. Wie herrlich! Wenn ihr versucht, ihm zu helfen, dann tötet ihr es. Wie ein kleines Huhn, wenn es geboren wird. Wisst ihr, habt ihr schon einmal eines dieser kleinen Kerle beobachtet? Ganz oben auf seinem kleinen Schnabel, in Klammer, oder jedem Vogel, der aus einem Ei geboren ist, Klammer zu, hat es. Es lässt die Eierschale reifen. Der alte innere Teil des Eies verrottet, und er muss diesen kleinen Schnabel nehmen und hin und her schaben, bis er die Schale herausbricht. Wir sagen, es pickt sich seinen Weg hindurch, unten in Kentucky, wo ich herkomme. Es pickt sich seinen Weg hindurch. Sie haben nie einen besseren Weg gefunden. Und warum? Es ist der von Gott vorgesehene Weg. Wenn ihr versucht, ihm zu helfen, werdet ihr ihn töten. Wenn ihr ihm die Schale abnehmt, wird er sterben. Seht ihr, er muss sich abmühen, anstrengen, aufbrechen. Das ist der Weg, den ein Christ gehen muss. Es ist nicht so, dass euch einfach jemand die Hand schüttelt und euch hineinnimmt. Ihr müsst dort liegen, bis ihr gestorben seid, verrottet und in das Reich Gottes geboren werdet. Es ist der von Gott vorgesehene Weg. Ihr geht nicht durch ein Mitgliedsbuch hinein oder indem ihr Hände schüttelt und euch anschließt oder etwas hervorpumpt oder hervorzieht. Ihr müsst einfach nur von der alten Hülle weggehen. Ihr bemerkt, sie haben keinen besseren Weg gefunden. Sie haben keinen besseren Weg gefunden, um ein Baby zu bekommen, außer Gottes Weg. Nun, wenn das kleine Baby geboren ist, könntet ihr eine Glocke hier unten neben seine kleine Krippe setzen. Ihr sagt, mein kleiner Sohn, ich bin ein Theologe auf dem Weg. Ich habe Bücher darüber gelesen, wie man ein Baby erzieht, und ich sage dir, du bist ein modernes Kind. Du bist in einem modernen Heim von modernen Eltern geboren worden. Wenn du Hunger hast oder wenn du deine Mutter oder mich brauchst, klingelst du einfach an der kleinen Glocke. Das wird niemals funktionieren. Der einzige Weg, wie es bekommen kann, was es möchte, ist, dass es darum schreit. Das ist der Weg Gottes. Und das ist der Weg, wie wir bekommen, was wir möchten, indem wir darum schreien. Schrei es heraus, schäme dich nicht, sag, ich bin hungrig nach Gott. Kümmere dich nicht darum, ob die Diakone, Pastoren oder wer auch immer in der Nähe ist. Schrei es trotzdem heraus. Wenn die Joneses dort sitzen, was macht das für einen Unterschied? Schrei raus. Das ist der einzige Weg, um es zu bekommen, bis du Hilfe bekommst. Als er hier auf Erden war, lehrte er über den ungerechten Richter. Ein kleiner Tautropfen, ich weiß die Formel dafür nicht. Vielleicht ist ein Wissenschaftler hier, aber ich werde es einfach auf meine Art sagen. Es ist vielleicht etwas kondensierte Atmosphäre, die in einer dunklen Nacht zusammenkommt und auf die Erde fällt. Und wenn das geschieht, wird er in der Nacht geboren. Aber am Morgen liegt er dort kalt und zitternd auf einem kleinen Grashalm oder hängt an deiner Wäscheleine. Aber lass doch einmal die Sonne darauf scheinen. Hast du bemerkt, wie glücklich er wird? Er glitzert und zittert nur. Warum? Er weiß, dass die Sonne ihn dorthin zurückziehen wird, wo er am Anfang war. Und so ist es bei jedem Mann und jeder Frau, die aus dem Geist Gottes geboren sind. Da ist etwas, wenn sich das Licht über uns ausbreitet und wir glücklich sind, weil wir wissen, dass wir dorthin zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Aus dem Busen Gottes. Er kann vor Freude glänzen, wenn ihn die Sonne trifft, sicherlich in dem Wissen, dass er dorthin geht, wo er herkam. Kleine, einfache Dinge, bis wir damit weitermachen können. Aber lasst uns noch etwas anderes finden. Wir wissen, dass der alte Samen verrotten muss, bevor der neue Samen aus dem alten Samen herauskommen kann. Unbedingt. Nicht nur sterben, sondern nachdem es tot ist, verrotten. Wir wissen, es ist die Wahrheit. Dasselbe ist bei der neuen Geburt. Wir gehen niemals zurück, aber wir gehen vorwärts, wenn ihr wiedergeboren seid. Ich denke, das ist der Grund, dass wir heute so viele, nicht so viele, echte Neugeburten haben, weil der Same ist. Vielleicht wird er mit dem Wort oder der Person sympathisieren, aber sie wollen nicht von dem alten System, in dem sie waren, verrotten. Sie möchten da nicht herauskommen. Sie möchten in dem alten System bleiben und die neue Geburt oder die Botschaft des Zeitalters beanspruchen. Wir haben das unter Luther, Wesley, den Pfingstlern und allen anderen Zeitaltern gefunden. Sie versuchen immer noch am alten System festzuhalten und dies zu beanspruchen. Aber das System des alten Zeitalters muss sterben und verrotten, um dass das Neue hervorkommen kann. Sie möchten immer noch daran festhalten. Ihr bemerkt es, sie wissen, dass das alte System tot ist, aber sie möchten einfach nicht verrotten. Nun, verrotten ist, wenn es wirklich beseitigt wird. Wenn behauptet wird, dass sie neugeboren sind. Aber ein Anspruch ist nur ein Zeichen der Zeugung. Aber das Verrotten bringt die neue Geburt hervor. Ihr müsst einfach wegrotten, wie wir es in allen Zeitaltern getan haben, von Wesley an und so weiter. Aber die Sache ist die, nach dieser neuen Geburt ist, Wesley oder Luther kam mit einem Wort hervor, der Gerechte soll durch Glauben leben. Nun, er konnte sich nicht länger an das alte System klammern, er musste da herauskommen. Und als die Calvinisten die anglikanische Kirche in einen solchen Zustand brachten, in Klammer, unter der calvinistischen Lehre, Klammer zu, bis Gott eine armenische Lehre erweckte, in Klammer, welches Johannes Wesley war, Klammer zu, das alte System musste sterben, damit das neue hervorkommen konnte. Und als Wesleys Zeitalter aufhörte und all die kleinen Zeitalter oder Blätter, die aus dem Halm hervorkamen, oder die Borsten in Wesleys Zeit, seht, als Pfingsten mit der Wiedererstattung der Gaben hervorkam, mussten sie aus den Baptisten, Presbyterianern, Heiligkeitspilgern, Nazarenern, der Kirche Christi, in Klammer, der sogenannten, und all den anderen herauskommen. Sie mussten herauskommen, um zu verrotten und dann die neue Geburt anzunehmen. Ihr werdet immer als verrückt bezeichnet. Aber es ist wie Paulus sagte, als er von dem verrottete, was er einmal beansprucht hatte. Er sagte, auf die Art, die man Ketzerei nennt, so bete ich den Gott unserer Väter an. Was sie Ketzerei nennen. Seht, er hatte das neue Leben akzeptiert, dass das Alte Testament das Neue geboren hatte, und er war vom Alten verrottet, in Klammer, er hat es zu einem Schatten gemacht, Klammer zu, um. Das ist einfach der Punkt, an dem wir jetzt sind. Nun, habt Nachsicht mit mir, aber das ist meine Idee. Die Gemeinden sind so systematisch geworden, dass ihr nicht mehr hingehen könntet, es sei denn, ihr gehört zu ihnen. Du musst eine Mitgliedskarte oder eine Art Ausweis bekommen. Und ich glaube, die einzige Tür, die mir offen steht, ist die der Geschäftsleute. Und solange sie keine Organisation sind, kann ich mit ihnen gehen, um die Botschaft den Menschen zu bringen, die ich auf dem Herzen habe. Aber es hat so systematisch. Und ich liebe euch, Pfingstler. Und Pfingsten ist sowieso keine Organisation. Sie nennen sich einfach nur so. Pfingsten ist eine Erfahrung und keine Denomination. Aber seht ihr, die Dinge sind für viele Menschen so schwer, wenn sie es anschauen und daran glauben und sehen, dass es von Gott im Wort identifiziert ist, dann ist es doch zu schwer, sich von der Sache, in der sie waren, wegzudrehen. Was würde ich tun? Wo würde ich dann mein Essen bekommen? Was? Gott ist dein Essen. An Gott kannst du dich festhalten. Strebe zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ich will es dabei belassen. Ihr wisst, wovon ich spreche. Es wird uns von Gottes Propheten gesagt, dass wir eine neue Erde haben werden, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wenn ihr dafür eine Schriftstelle haben möchtet, es ist Offenbarung 21. Ich könnte es für euch zitieren. Ich habe es hier. Johannes sagte, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. In Klammer, es war vergangen. Klammer zu. Nun, wenn wir eine neue Erde haben sollen, können die alte Erde und die neue Erde nicht zur gleichen Zeit existieren. Oder die neue Welt und die alte Welt können nicht zur gleichen Zeit existieren. Es kann dort nicht zwei Weltordnungen zur gleichen Zeit geben. Nun, um die neue Erde zu bekommen, muss die alte sterben. Nun, wenn die alte gestorben ist, dann kommen die Geburtsschmerzen für eine neue. Und wenn ein Arzt eine Patientin untersucht, die in den Wehen liegt, dann ist eines der Dinge, die der Arzt tun würde, und ich spreche hier in Gegenwart von zwei oder drei guten Ärzten, christlichen Ärzten, und das würde ich dich fragen. Eines der Dinge, die der Arzt tut, nachdem er die Patientin angeschaut hat. Er misst die Wehen, die Geburtsschmerzen. Er misst die Abstände und die Stärke der Wehen. Eine ist stärker als die andere. Sie werden immer stärker. Sie kommen immer häufiger. So stellt er die Diagnose anhand der Abstände der Wehen. Nun, wenn die Welt der Geburt einer neuen Welt weichen muss, lasst uns einfach einige der Geburtswehen untersuchen, die wir auf der Erde hatten, und dann wirst du sehen, in welchem Tag wir sind und wie weit sie in ihren Wehen ist. Der Erste Weltkrieg zeigte große Geburtswehen. Er zeigte eine der ersten Geburtswehen, weil zu dieser Zeit die Bomben, Maschinengewehre und Giftgas eingesetzt wurden. Und ihr erinnert euch, viele von euch können das vielleicht nicht. Ich war nur ein kleiner Junge von etwa 8 Jahren, aber ich erinnere mich, dass sie von diesem Senf und Chlorgas und so weiter sprachen. Es sah aus, als würden sie damit beginnen, die ganze Erde zu verbrennen. Es würde jeden töten. Vielleicht hätte der Wind es über die ganze Erde wehen lassen, und jeder war vor dieser großen Waffe des Giftgases zu Tode erschrocken. Die Erde ging durch ihre ersten Geburtswehen. Und wir sehen, dass wir einen Zweiten Weltkrieg hatten, und ihre Schmerzen waren viel größer. Die Geburtsschmerzen der Erde wurden jedes Mal schrecklicher. In der Zeit der Atombombe hätten sie fast aufgeben müssen, weil sie eine ganze Stadt zerstören konnte. Die Schmerzen zur Zerstörung der Erde waren viel größer als die des Ersten Weltkrieges. Jetzt weiß sie, dass ihre Zeit der Erlösung gekommen ist. Das ist der Grund, warum sie so nervös ist und aufgeregt, wie sie ist, weil es dort eine Wasserstoffbombe und Raketen gibt, die die ganze Welt zerstören könnten. Eine Nation hat Angst vor der anderen, egal wie klein sie ist. Sie haben diese Raketen, von denen sie behaupten, dass sie sie nach den Sternen ausrichten und überall auf der Welt hinlenken könnten, wo sie möchten. Ich hörte in den Nachrichten, dass Russland behauptet, sie könnten diese Nation zerstören und die Atomwaffen oder andere Dinge davon abhalten, ihre Nation zu zerschlagen. Wir wissen nicht, was wir dagegen tun sollen. Jeder macht diese Behauptungen und es ist so. Die Menschen haben. Die Wissenschaft ist in Gottes großes Labor eingebrochen, bis sie sich selbst zerstören werden. Gott lässt es zu, dass die Wissenschaft sich immer selbst zerstört. Gott zerstört nichts. Der Mensch zerstört sich selbst durch Weisheit, wie er es am Anfang getan hat, indem er Satans Weisheit statt Gottes Wort nahm. Jetzt weiß sie, dass sie aufgeben muss. Sie kann es nicht ertragen. Ich glaube, Russland würde diese Nation heute zerstören, wenn sie sicher wären, dass sie selbst bewahrt blieben. Jede dieser kleinen Nationen könnte es tun. Aber sie haben Angst, weil sie wissen, dass diese Welt unter solchen Bedingungen nicht in ihrer Umlaufbahn bleiben würde. Die Welt weiß also, dass ihre Geburtsschmerzen so groß sind, dass sie loslassen muss. Dort muss eine neue Sache geboren werden. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dessen müde. Jeder weiß, dass hier ein Ort des Todes und der Sorgen und aller möglichen Zwietracht und so weiter ist. Ich bin froh, dass sie vergehen muss. Ich bin froh, dass die Zeit da ist. Wie Johannes einst sagte, so komm denn, Herr Jesus. Nun muss sie natürlich verrotten, in Klammer, wie ich gesagt habe, Klammer zu, sodass die neue Geburt erfolgen kann. Schaut, wie verrottet sie ist. Bemerkt, Brüder, sie ist total verrottet. Ihre Politik und ihre Systeme sind einfach so verrottet, wie sie nur sein können. Es gibt keinen einzigen gesunden Knochen in ihr, in ihrem Weltsystem. Ihre Politik und ihre religiöse Politik und was auch immer es ist. Man sagt, ich bin ein Demokrat, ich bin ein Republikaner, ich bin Methodist, ich bin Baptist. Die ganze Sache ist doch durch und durch faul. Sie muss vergehen. Sie kann es nicht mehr aushalten. Wenn man einen George Washington oder einen Abraham Lincoln in jeden Bezirk dieser Vereinigten Staaten stellen würde, könnte es nicht rückgängig gemacht werden. Sie ist nicht erlösbar. Ihr kann nur eines helfen. Das ist das Kommen des Schöpfers. Amen. Sie weiß, dass sie vergehen muss. Sie ist in Schmerz und Verzweiflung. Keiner weiß, was zu tun ist. Der eine schaut in diese Richtung, der andere in die andere. Der eine hat Angst vor dem anderen, der eine versucht, dies zu tun oder zu zerstören, und dieser versucht, dem zu widersprechen und den anderen zu zerstören, bis es jetzt in die Hände von sündigen Menschen gekommen ist, die in 5 Minuten die ganze Welt zerstören könnten. Seht? Sie weiß, dass sie es nicht überstehen kann. Die Menschen wissen, dass sie es nicht überstehen kann. Und die Welt weiß, dass es passieren wird, denn Gott hat es gesagt. Der ganze Himmel und die Erde werden in Flammen stehen. Es wird eine Erneuerung des Ganzen sein, damit eine neue Welt geboren werden kann. Gott hat es prophezeit. Ihre ganzen Systeme sind verrottet und sie muss verrotten. Deshalb sagte ich, sie ist so nervös und rot im Gesicht und aufgeregt und Erdbeben überall die Küste rauf und runter und Flutwellen in Alaska und sie wird erschüttert mit Erdbeben und Dingen. Und die Menschen schreiben, sollen wir weggehen? Sollen wir weggehen? Seht, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Es gibt dort keine Sicherheitszone, aber einen, und das ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und es gibt nur eine Sicherheitszone, das ist er. Alles außerhalb von ihm wird untergehen, genauso sicher, wie Gott es gesagt hat. Nun, lasst uns in das Buch des Arztes schauen, in Klammer, wenn sie in diesem Zustand ist, Klammer zu, und sehen, ob dies geschehen soll, wenn die neue Erde geboren wird. Matthäus 24, im Buch des Arztes, in Klammer, welches die Bibel ist, Klammer zu. Und lasst uns sehen, was prophezeit wurde und welche Symptome sie haben wird. Nun, wenn ein Arzt die Symptome der Geburt eines Kindes kennt und in der Zeit, in der das Kind kommen soll, muss er alles bereit machen, weil er weiß, dass die Zeit gekommen ist, in der das Kind geboren werden soll, weil sich alle Symptome zeigen. Die Fruchtblase ist geplatzt, das Blut, und jetzt ist es Zeit, dass das Kind geboren wird. Und jetzt macht er alles dafür bereit. Jesus sagte uns genau, was zu dieser Zeit geschehen würde. Er sagte uns in Matthäus 24, dass die Gemeinde, in Klammer, wahre Gemeinde, und die andere Gemeinde, die natürliche Gemeinde, mit der geistlichen Gemeinde, so nahe beieinander sein würden, dass die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Wie es war in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie verheirateten und die ganze Unmoral der Welt, die wir heute sehen. Das Buch der Bibel, in Klammer, das Buch des Arztes, Klammer zu, sagt, dass es geschehen würde. Wenn wir sehen, dass dies geschieht, wissen wir, dass die Geburt nahe ist. Das muss so sein. Ja, mein Herr. Nun, wir betrachten das als eine Nation. Nicht nur als eine Nation, sondern als eine Welt. Nun lasst uns mit Israel, der Gemeinde, für ein paar Minuten beginnen und vielleicht für die nächsten 10 Minuten dabei bleiben. Israel hatte unter jedem Propheten, der auf die Erde kam, Geburtswehen. Sie hatten Geburtswehen bei seiner Botschaft. Aber was hat er getan? Der Prophet hatte das Wort und sie waren so verfault und hatten so viel systematische Ordnungen bei sich gemacht, bis dieser Prophet ihr Fundament erschütterte. Sie wurden von allen gehasst. Also deshalb, wenn Gott einen Propheten sandte, kam die Gemeinde selbst in Geburtswehen, weil der Prophet, das Wort des Herrn kommt zum Propheten und nur zu ihm. Das ist das Wort, das für diesen Tag gesprochen worden ist. Das manifestiert wird durch den Propheten dieses Zeitalters. Das war schon immer so. Und die Gemeinden, sie bauten so viele Systeme um das Wort, bis es sie erschütterte, als er kam. Sie hatte Geburtswehen. Was war es? Zurück zum Wort. Zurück zum Leben. Systeme haben kein Leben. Es ist nur Gottes Wort, das Leben hat. Die Systeme sind um es herum gebaut. Aber sie haben kein Leben. Es ist das Wort, das Leben gibt. Seine Botschaft wird den Überrest zurück zum Wort bringen. Eine kleine Gruppe wird herauskommen und vielleicht irgendwann glauben. Zur Zeit Noahs waren es nur 8 Menschen. Aber Gott hat jedenfalls den Rest erschüttert und zerstört. Es erschütterte. Das tat es durch alle Zeitalter hindurch, bis schließlich der Gemeinde ein Menschenkind geboren wurde. Und dieses Menschenkind war das Wort selbst, das Fleisch wurde. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er besiegte jeden Teufel, jede Macht auf Erden, die ihm entgegentrat, allein mit dem Wort des Vaters. Bei jeder Versuchung, mit der Satan kam, wies er Satan zurecht. Aber nicht durch seine eigenen Kräfte, die er hatte, sondern mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, denn er war das Wort. Als Satan auf Eva zuflog, wandte sie nicht das Wort an, also scheiterte sie. Als er auf Mose zuflog, geschah dasselbe. Aber als er auf den Sohn Gottes traf, waren es 10.000 Volt. Es schlug die losgelassenen Fäden aus ihm heraus. Als er zurückkam und sagte, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht, war dort das fleischgewordene Menschenkind, Gottes eigenes ewiges Wort, das sich in einem Leib aus Fleisch hier auf Erden manifestierte, um das Wort zu repräsentieren. Er wusste, was in ihren Herzen war. So konnte er Philippus sagen, wo er war und wer er war. Er konnte Simon Petrus sagen, wer er war. Er sagte es der Frau am Brunnen. Und warum? Er war das Wort. Das ist richtig. Die Bibel sagt im 4. Kapitel des Hebräerbriefes, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Diese verblendeten Pharisäerpriester konnten nicht sehen, dass dies das Wort war, welches manifestiert wurde, weil sie sich in ein Priestertum und ein System verstrickt hatten. Das alte System musste weichen. Es war das verheißene Wort, welches sich erfüllte. Wenn es also erfüllt war, musste es verrotten. Es ist die Schale. Der Same ging weiter. Mose hätte die Botschaft Noahs nicht bringen können. Auch Jesus hätte Noahs Botschaft nicht bringen können, weil es ein anderes Zeitalter war. Und der alte Same war reif, aber er hatte seinen Zweck erfüllt und war tot und ging weiter. Die Umwandlung vom Alten zum Neuen, wo das Leben war. Aber was beunruhigte die Menschen? Was beunruhigt sie heute noch? Wir bauen keine Mauer. Wir beginnen mit Luthers Botschaft, gehen gerade weiter oder eine richtige Pfingstlerbotschaft. Wir bauen Ecken. Wir bauen ein Gebäude. Gottes Wort ist die Blaupause. Jeder kann eine gerade Mauer bauen, aber man nimmt einen Maurer, um die Ecke zu setzen. Man braucht die Kraft Gottes, um das zu tun. Man braucht einen Gesalbten vom Himmel, der herabgesandt wird, um das zu tun. Das war in jedem Zeitalter so. Und im Zeitalter des Propheten, das Wort des Herrn kam zu jenen Propheten, und sie haben die Ecken gemacht, machten sie unterschiedlich. Aber die Bauleute wollten eine Mauer bauen. Es ist überhaupt keine Mauer, es ist ein Gebäude Gottes. Nun, wir fühlen und wissen, dass dies die Wahrheit ist, dass die Systeme in jedem Zeitalter ins Wanken gerieten, und jedes ihrer Systeme musste verrotten und aussterben, bis sie diese Gemeinde aus diesem verrotteten Durcheinander herausbrachte. Das Wort selbst ist gekommen. Das Wort des Herrn kommt zum Propheten. Es kommt nie zum Priester. Es kommt zum Propheten. Und bemerkt, und als es das tat, wurde das Wort schließlich komplett im menschlichen Fleisch geboren. Die Fülle der Gottheit ruhte leibhaftig in ihm. Er war das Wort. Die Propheten waren Teil des Wortes, das Wort für ihr Zeitalter. Wir sind heute Teil des Wortes. Wir folgen dem Wort. Aber er war die ganze Fülle des Wortes. Er war das Wort. Als sie ihn beschuldigten, sich Gott gleichzumachen, weil er der Sohn Gottes war, sagten sie zu ihm, »Nun, du machst dich selbst zu Gott.« Er sagte, »Steht es nicht in euren Gesetzen geschrieben, dass ihr diejenigen, zu denen das Wort Gottes kam, Götter nennt, in Klammer, die Propheten, Klammer zu?« Und das waren sie. Wie könnt ihr mich dann verurteilen, wenn ich sage, dass ich der Sohn Gottes bin, wo die Fülle der Gottheit leibhaftig ruhte, in dem Sohn Gottes? Er war der volle Ausdruck Gottes. Das waren schließlich die Geburtswehen unter jenen Propheten. Warum? Da sie das Wort waren, wiesen sie auf diese Fülle ihrer selbst hin, die Fülle des Wortes. Und dann schließlich starben die Systeme ab, bis das Wort Fleisch gemacht wurde und unter uns wohnte. Beobachtet, wie es in Jakob dargestellt wurde. Beobachtet, wie es in Josef dargestellt wurde. Genau, geliebt von seinem Vater, gehasst von seinen Brüdern ohne Grund. Er war geistlich, konnte Dinge voraussagen und Träume auslegen. Und er konnte nichts dafür, dass er so war. Er war einfach so geboren. Er war dazu vorherbestimmt, das zu sein, wurde aber von seinen Brüdern gehasst und schließlich für 30 Silberstücke, in Klammer, fast 30 Stück, Klammer zu, verkauft, aufgeweckt und zur Rechten des Pharao gesetzt. Schau, in seinem Gefängnis gab es einen Mundschenk und einen Bäcker. Einer war verloren und einer wurde gerettet. Jesus in seinem Gefängnis am Kreuz. Einer war verloren, der andere wurde gerettet. Genau, und dann wurde er erhöht in den Himmel und setzte sich auf den Thron Gottes. Und wenn er ihn wieder verlassen wird, wird eine Posaune erschallen. Beugt eure Knie, und jede Zunge wird bekennen. Und als Josef den Thron verließ und begann vorwärts zu gehen, da erscholl eine Posaune, und jedes Knie musste sich beugen. Josef kam herein. So wird eines Tages die große Posaune Gottes erschallen. Die Toten in Christus werden auferstehen, und jedes Knie wird sich beugen, und jede Zunge wird das Wort bekennen. Nun, wonach kommt er? Weshalb kommt er hier? Seht, sie brachte das vollständige Wort hervor, welches unter den Geburtswehen der Propheten Fleisch wurde, die ausgerufen hatten. Er kommt, er kommt, er kommt. Nun, aber sie waren laut der Geschichte und der Schrift 400 Jahre lang ohne Propheten, von Maleachi bis Johannes. Sie hatten nur Theologen, Priester, Pastoren. Hier können wir uns nun vorstellen, in welch einem verrotteten Zustand ihr System ohne diese gewesen sein muss. 400 Jahre ohne eine Botschaft direkt von Gott. So spricht der Herr. Die Priester, Propheten und so weiter hatten es also in ein furchtbares Durcheinander gebracht. Sie waren verrottet. Dann Johannes, der verheißene Elia aus Maleachi 3, nicht Maleachi 4. Maleachi 3, denn Jesus sagte dasselbe im 11. Kapitel von Matthäus, als Johannes Adlerauge einen Schleier hatte. In Klammer, ich glaube, Pembertons Early Ages beschreibt es, Klammer zu. Und er sagte, geht und fragt ihn, ob er derjenige ist, oder sollen wir nach einem anderen Ausschau halten? Seht, und Jesus sagte, nachdem er seine Jünger zurückgeschickt hatte, sie sollten in der Versammlung bleiben und beobachten, was passiert. Und geht und zeigt Johannes diese Dinge, und glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Er schaute auf seine Jünger und die Menschen, zu denen er sprach. Er sagte, was seid ihr hinausgegangen, um zu sehen, als ihr zu Johannes gingt? Er sagte, seid ihr hinausgegangen, um einen Mann in weichen Gewändern zu sehen? Und er sagte, ich sage euch, das ist die Art, die in den Palästen der Könige wohnt. Er sagte, seid ihr hinausgegangen, um ein Schilfrohr zu sehen, das vom Wind hin und her bewegt wird? Mit anderen Worten, jeder kleine Stachel, der daherkommt, würde ihn erschüttern. Ich sage euch, wenn ihr zu uns kommen würdet, könnten wir euch ein besseres Gehalt geben. Johannes nicht. Wenn du nicht gegen dieses und jenes predigen würdest, könntest du dich unserer Gruppe anschließen. Bei Johannes nicht. Er sagte, was seid ihr hingegangen, um zu sehen? Einen Propheten? Und ich sage euch, mehr als einen Propheten. Denn wenn ihr es empfangen könnt, es ist er, von dem der Prophet gesagt hat, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Das ist Maleachi 3,1. Keineswegs Maleachi 4. Da gibt es einen Unterschied. Denn wenn Elia kommt, wird die Welt unmittelbar danach verbrannt werden, und die Gerechten werden auf der Asche der Gottlosen gehen. Nun bemerkt, seine Botschaft weckte sie nicht sehr viel aus ihrem kirchlichen Schlaf auf. Sie sagten einfach, dort unten ist ein Verrückter, geht an ihm vorbei. Er nennt sich selbst verrückt. Er versucht, die Menschen dort unten im Wasser zu ertränken. Seht, Mit dem alten Mann ist nichts los. Er hat ja nicht einmal richtige Kleidung an. Er hat ein Schafsfell um sich gewickelt. Er ist so arm wie Hiobs Truthahn. Welches Seminar hat er besucht? Welchen Mitgliederausweis hat er denn? Wir werden mit seinen Versammlungen nicht zusammenarbeiten. Wir lassen ihn einfach dort verhungern. Seht, die Welt hat sich nicht sehr verändert, ihre Systeme auch nicht. Aber wir lassen ihn einfach dort stehen. Er hat doch gar keine. Weißt du, warum er keine hatte? Erinnert euch, sein Vater war ein Priester. Aber warum folgte er nicht der Linie seines Vaters, welches in jenen Tagen für die Kinder üblich war? Weil er etwas Größeres zu verkünden hatte. Er sollte den Messias vorstellen, denn der Heilige Geist hatte es gesagt. Der kleine Überrest, der durch die Botschaft Gabriels zurückgebracht worden war, wusste, dass es so sein würde. So wird uns erzählt, dass er mit etwa 9 Jahren in die Wüste ging, nachdem er seinen Vater und seine Mutter verloren hatte, weil er genau hören musste, denn in dem großen theologischen Gebäude sagten sie: Nun, ich weiß, dass du derjenige bist, der den Messias ankündigt. Jesaja sagte, dass du kommen und diese Stimme sein würdest. Nun, denkst du nicht, dass Bruder Jones genau das tun könnte? Und er wäre leicht zu überzeugen, aber er hat nie eines ihrer Systeme erlernt. Seine Botschaft war zu wichtig. Er ging hinaus in die Wüste, um dort zu bleiben. Bemerkt, seine Botschaft war nicht die eines Theologen. Er gebrauchte die Natur. Er sagte: O, ihr Generationen von Schlangen, und nannte diese geistlichen Schlangen. Eines der schlechtesten Dinge, die er in der Wüste gefunden hatte. In Klammer, eines der schleichenden Dinge, Klammer zu, waren Schlangen. Und er dachte: Das ist einfach der beste Vergleich, den ich kenne. Er sagte: Ihr Generationen von Vipern, wer hat euch vor dem kommenden Zorn gewarnt? Fangt nicht an zu sagen, wir gehören zu diesem und jenem, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Diese Steine, die er in der Wüste und am Bachufer gefunden hatte. Auch die Axt, in Klammer, die er in der Wüste gebraucht hatte, Klammer zu, legte sich an die Wurzel des Baumes. Auch das sah er in der Wüste. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, in Klammer, er wusste, woher er sein Brennholz bekam, seht ihr, Klammer zu, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Aus ihm wird Brennholz gemacht. Seht, seine Botschaft war überhaupt nicht die eines Geistlichen. Es war gemäß der Natur in der Wüste, aber er hatte die Botschaft zu verkünden und hatte den Glauben an seine Botschaft, um zu sagen: Das Kommen des Messias ist so nahe, er ist jetzt hier unter euch. Ich sage euch, dort steht einer in eurer Mitte, den ihr nicht kennt, und dessen Schuhe zu tragen, ich nicht würdig bin. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Wer ist er, Johannes? Ich weiß es nicht. Aber eines Tages kam ein junger Mann zum Fluss hinunter, ein ganz normal aussehender Mann, einfach wie der alte Johannes der Täufer stand dort drüben, der gesegnete alte Prophet, und er schaute über den Jordan und sagte: Seht, dort ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Woher kennst du ihn, Johannes? Er ist es, der in der Wüste zu mir sagte, ich solle gehen und mit Wasser taufen. Sagte auch, auf wen du den Geist herabkommen sehen wirst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Seine Botschaft konnte nicht von einem theologischen Standpunkt oder einem von Menschen gemachten Glaubenssystem kommen. Es musste direkt von Gott kommen. Seine Botschaft erschütterte sie nicht sehr. Sie dachten: Ach, er sagte, er habe das gesehen. Ich bezweifle es sehr. Ich habe nichts gesehen. Ich schaute mein Ganzes. Ich konnte nichts davon sehen, sagten die Priester. Aber er sah es, und wir wissen, dass er es sah. Sicher hatte er es gesehen, aber hast du bemerkt, was es brachte? Es rüttelte sie nicht aus dem Schlaf. Sie gingen weiter, schlugen ihm einfach den Kopf ab, aber es erschütterte sie nicht, aber der Überrest, welcher das Leben in sich hatte, und ein paar von denen, die auf das Kommen des Herrn warteten. Und Anna, eine blinde Prophetin, die im Tempel dem Herrn durch Gebet diente, und dann eines Tages, als sie im Geist war, und Simeon, ein alter Mann, hatte geweissagt. Er sagte, der Heilige Geist hat mir gesagt, dass ich den Tod nicht sehen werde, bis ich den Christus des Herrn sehe. Nun, sagten einige der Priester, ihr wisst schon, armer alter Mann, er ist einfach ein bisschen durcheinander, wisst ihr? Er steht jetzt mit einem Fuß im Grab und der andere schleift hinterher. Lass ihn doch einfach in Ruhe. Er war ein ehrenwerter alter Mann, aber er ist irgendwie. Aber seht ihr, was hatte er? Es wurde ihm durch den Heiligen Geist geoffenbart. Es ist dasselbe, was euch Menschen heute Nachmittag geoffenbart wird. Der Heilige Geist hat euch aus irgendeinem Grund hierher gebracht. Zu einigen, der Heilige Geist, schaut euch diese Priester und Geistlichen hier an, von den Methodisten, Baptisten, Katholiken und so weiter. Sie wurden vom Heiligen Geist bewegt. Die Stunde ist hier, der Heilige Geist hat sie bewegt, und sie schauten hungrig danach aus. Dann, an einem Tag, wie ihr wisst, sie hatten damals noch keinen Fernseher, in Klammer, Gott sei Dank, Klammer zu, also waren sie auf den Hügeln von Judäa. Dort war ein Baby geboren worden, ein Stern erschien, und so weiter. Aber nach 8 Tagen brachte die Mutter das kleine Baby herein, in Windeln gewickelt. Es war in Windeln gewickelt. Man sagte mir, das war, sie hatten nichts zum Anziehen. Es war ein kleiner Lappen vom Joch eines Ochsen. Man sagte mir, dass dieses die Windel war. Hier kommen Josef und sie mit diesem kleinen Baby. Ich kann mir vorstellen, dass die Mütter mit ihren kleinen Babys Abstand hielten, die angezogen waren mit ihren Handarbeiten und allem. Sie sagten, schau mal dort, seht ihr, dort ist sie. Seht ihr, sie war schwanger von diesem Mann und sie kommt hierhin. Haltet euch fern von ihr, haltet Abstand. Sie denken immer noch dasselbe. Aber für Maria, mit diesem Baby in ihren Armen, war es egal, was sie dachten. Sie wusste, wessen Sohn das war. Und jeder Gläubige, der Gottes Wort in sein Herz aufnimmt, glaubt das auch. Es ist mir egal, was die Systeme sagen. Ihr wisst, was es ist. Es ist die Verheißung Gottes. Es wurde euch durch den Heiligen Geist geoffenbart, als ihr mit seiner Kraft überschattet wurdet. Ihr wisst, worum es geht. Kein Mensch hat ein Recht, das Evangelium zu predigen, bevor er nicht Gott in der Wüste, in dem brennenden Busch begegnet ist, dort, wo kein kirchliches System der Welt es hinweg erklären kann. Ihr wart dort. Es ist euch passiert. Es ist mir egal, was die Systeme sagen. Ihr seid ein Zeuge dessen. Halleluja! Ich fühle mich wie der alte farbige Mann, von dem ich gesprochen habe. Ich habe hier oben keinen Platz mehr. Ich fühle mich sehr religiös in dieser Zeit, wenn ich denke, dass das richtig ist. Gott selbst hat sich euch geoffenbart. Simeon hatte die Verheißung, als er an jenem Morgen in seinem Arbeitszimmer saß. Oh, ich schätze, dass dort vielleicht jeden Morgen mehrere hundert Babys hineingebracht wurden. Es waren etwa 2,5 Millionen Juden im Land. Und diese Babys kamen herein, und viele wurden geboren. Nach 8 Tagen musste die Mutter kommen und ein Opfer zur Reinigung darbringen. Und hier ist Simeon, der dort sitzt, und vielleicht liest er die Schriftrolle von Jesaja, ich weiß es nicht, aber auf einmal. Nun, wenn der Heilige Geist euch eine Verheißung gegeben hat, der Heilige Geist muss dieses Versprechen halten, wenn es wirklich Gott ist. Wenn ein Mann daherkommt und sagt eine bestimmte Sache, die nicht von Gott bestätigt wird und es nicht schriftgemäß ist, dann könnt ihr es vergessen. Und wenn er sagt, dass es so ist und Gott es immer noch nicht bestätigt, ist es immer noch falsch, weil Gott seine Botschaft auslegt. Er ist sein eigener Ausleger. Was er sagt, das geschieht. Und wenn Gott es sagte, dann hört auf ihn, denn es ist die Wahrheit. Das ist nur gesunder Menschenverstand. Wenn er etwas sagt und es geschieht, das spricht für sich selbst. Es muss jedes Mal genau die Wahrheit sein, denn Gott spricht keine Lügen. Und dann sitzt hier Simeon und nimmt die Verfolgung auf sich. Er gehörte zum Überrest. Er hörte Johannes und der kleine Überrest von jenem Tag. Und hier saß er und hörte sich diese Schriftrolle an, wissend. Ich meine, er wusste, dass Johannes kommen würde, denn er war ein Teil des Überrestes. Das Wort wurde ihm geoffenbart. Und einmal, als dieses Baby in den Tempel kam, in Klammer, da war es die Pflicht des Heiligen Geistes zu offenbaren, dass es dort war, Klammer zu. So kam er, vom Geist bewegt, aus dem kleinen Studierzimmer heraus und ging direkt durch die Halle, traf auf die Reihe der Frauen, ging die Reihe der Frauen entlang, bis er hinunter zu dem kleinen Baby kam, von dem sich alle fernhielten. Er nahm das Baby in seine Arme und sagte, »Herr, lass deinen Diener in Frieden gehen, denn meine Augen haben dein Heil gesehen.« Und zu dieser Zeit war eine andere Auserwählte, Anna, eine Prophetin. Sie saß dort drüben, blind, in einer Ecke stand sie auf. Hier kam sie, geführt vom Geist, zwischen all den Frauen und den Menschen, die im Tempel ein- und ausströmten, bis sie geradewegs dorthin kam, wo das Christuskind war. Wenn der Heilige Geist eine blinde Frau zu ihm führen konnte, wie steht es dann mit einer Pfingstlergruppe, die Augenlicht haben soll? Ich werde nicht weitergehen. Ihr wisst, wovon ich spreche. Bemerkt ihr, wie diese Gemeinde wieder in einem furchtbaren Durcheinander gewesen sein muss? In diesen Tagen war es sicherlich so. Aber es hat den kleinen Überrest erschüttert, wie ich sagte. Jetzt lasst uns aufrichtig sein. Wenn wir die Gemeinde heute in diesem Zustand sehen, sind wir dann nicht wieder in dieser Zeit angekommen? Lasst uns auf die Dinge der Verheißung in der Bibel sehen, was in der Gemeinde zu dieser Zeit geschehen würde. Wir sehen, was in der Welt vor sich geht, und wir sehen, dass sie am Ende ist. Nun lasst uns auf die Gemeinde schauen. Sie, in Klammer, die Gemeinde, Klammer zu, hatte Geburtswehen unter Luther. Nun, wir wissen, dass es 7 Gemeindezeitalter gibt und 7 Botschafter für diese Gemeindezeitalter, gemäß der Offenbarung. Als Luther nun hervorkommen musste, kam die Gemeinde sicher in Geburtsschmerzen, aber es brachte einen Luther hervor. Das ist richtig. Nachher kamen sie wieder in Schwierigkeiten, also brachte es einen Wesley hervor. Das ist richtig. Sie bekam wieder Ärger und brachte einen Pfingsten hervor. Jeder von ihnen, Klammer, die Botschafter des Zeitalters, Klammer zu, erschütterte sie zurück zum Wort, der Botschaft ihres Zeitalters und der Botschaft gemäß der Bibel. Ich habe es geschafft, ein Buch darüber herauszubringen, die Kommentare zu den ersten 4 Kapiteln der Offenbarung. Ihr könnt es lesen, sobald wir es in den Druck bekommen, und es beweist zweifelsfrei, was Luthers Botschaft war, die Rechtfertigung. Heiligung ist der nächste Prozess in der natürlichen Geburt. Und dann kam Pfingsten. Genau. Nun bemerkt, in jedem Zeitalter wurde die Gemeinde erschüttert und wurden ihr Geburtsschmerzen gegeben. Aber was taten sie? Nach den Geburtsschmerzen gingen sie nicht mit dem Wort weiter, sondern sie erwählten eine Männergruppe, so wie sie es am Anfang taten. Genau so ist es. Gleich nach dem Erschüttern durch die Apostel irrten sie wieder vom Weg ab. Dann finden wir heraus, dass am Anfang viele andere kamen, Agabus und viele der großen Reformatoren. In jedem Zeitalter war es so. In Klammer, wie ihr es in den Büchern das Vornizianische Konzil und die Nizianischen Väter gelesen habt, da findet ihr es. Klammer zu. Jedes Zeitalter wurde erschüttert, wenn ein Botschafter mit »So spricht der Herr« kam. Jetzt ist sie in der schlimmsten Phase, die sie laut der Schrift je hatte. Wir sind im Laodicea-Gemeindezeitalter, einem reichen, aber verblendeten Gemeindezeitalter. Und sie weiß es nicht. Nirgendwo in der Bibel war Christus jemals außerhalb der Gemeinde, außer im Zeitalter von Laodicea. Sie ist im schlimmsten und verdorbensten Zeitalter, in dem sie je war. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm, blind und nackt bist. Ja, mein Herr. Er sagte, ich rate dir, komm und kaufe bei mir Augensalbe, damit ich dir die Augen öffnen kann. Und das wird sicherlich. Die Augensalbe Gottes wird sicherlich Licht in die Gemeinde bringen, wenn sie ihre Augen für das, was Gott gesagt hat, öffnen möchte. Bemerkt es jetzt schnell. Nun, sie ist in diesem Abschnitt über jeden Zweifel erhaben. Wir sind im Zeitalter der Gemeinde von Laodicea. Nun, ihr Botschafter ist im 4. Kapitel von Malachi verheißen. Er hat verheißen, durch die Botschaft das Wort zurückzubringen, die Menschen zurück zum Wort zu bringen. Die Geburt muss sein. Sie sollen nach Malachi 4 durch die neue Geburt befreit werden. In der heutigen Gemeinde gibt es zwei Systeme, die wirksam sind. Hör jetzt richtig zu. Ich möchte sehen, ob ihr dazu Amen sagen werdet. Diese zwei Systeme arbeiten heute in der Gemeinde. In Klammer, ich werde das von meiner Schulter bekommen und dann bin ich es los. Klammer zu. Wir alle wissen das. Das sind das Wort Gottes und das konfessionelle System. Dort sind die beiden Systeme wirksam. So wie bei Jakob und Esau, der eine nach dem Geist, der andere nach dem Fleisch. Und was ist es? Esau und Jakob kämpften sogar schon im Mutterleib, vor dem Zeitpunkt, als sie geboren wurden. Und so kämpfen die Konfessionen und das Wort gegeneinander. Das schon, seit Luther die erste Reformation gebracht hat. Ich hoffe, dass es einfach genug ist, dass ihr es verstehen könnt. Seht? Diese Männer, wenn sie es aufgreifen und hinausgehen, können sie der Sache mehr Sinn geben. Seht, um es an einen Ort zu bringen. Ich möchte einfach diesen Samen legen. Ich hoffe, sie machen es lebendig. Bemerkt es. Seht, das war schon immer so. Das ist der Grund, warum sie Geburtswehen hat, weil dort ein Kampf in ihr ist. Dort ist ein Esau, einfach ein Mann der Welt, sehr religiös und, oh, er ist in Ordnung. Ein guter Kerl, sauber und moralisch, soweit ich es weiß, aber er weiß nichts über das Erstgeburtsrecht. Er ist so geboren, er ist so geformt. Und Jakob, mir ist es egal, wie er ist, er möchte das Erstgeburtsrecht. Er ist der geistliche Mensch. Und die beiden sind heute im Mutterleib der Gemeinde. Da versucht sich ein großes System zum Weltkonzil der Kirchen zu formen. Und aus dem Schoß der Gemeinde sind zwei Kinder hervorgekommen. Denke an meine Worte. Das Wort muss die Wortbrautgemeinde erlösen. Die Gemeinde muss aus ihr geboren werden, als eine Braut für Christus. Diejenigen, die in allen Zeitaltern entschlafen sind, werden die Braut bilden, die mit dem Wort herausgekommen sind. Wie es von den Füßen zum Haupt geht, es wird immer größer, je mehr ihr habt, und so weiter. So wie der Leib heranwächst, so wächst auch der Leib Christi heran. Und dann wird schließlich das Haupt kommen, das Haupt von ihm. Nun, wenn wir es beobachten, denn es ist alles mit dem Haupt verbunden, das Haupt bewirkt den Zug. Aber diese Systeme werden nicht daraus wachsen, weil es ein System ist und es kann nicht hervorbringen. Eine Klette kann keinen Weizen hervorbringen. Aber sie sind beide auf dem gleichen Feld, bewässert vom gleichen Wasser und dem gleichen Sonnenlicht. Einer ist das Wort, einer ist nicht das Wort. Die beiden bekämpfen sich, sie bekämpfen sich seit der ersten Reformation und sie bekämpfen sich immer noch. Nun, ich muss nicht weiter darauf eingehen, oder? Sicherlich wisst ihr, wovon ich spreche. Dort haben wir es. Dort ist euer System. In welchem System bist du? Stellt euch einfach mal vor, wenn ihr damals in den anderen Tagen der Propheten unter dem Schütteln und des hervorkommenden Wortes Gottes gelebt hättet, welche Seite hättet ihr erwählt? Nun, ihr habt heute dieselbe Wahl. Sie ist im Begriff, das vollkommene Wort von damals hervorzubringen. Und das Wort kommt für die Wortbraut hervor. Wie eine Frau ein Teil des Mannes ist, in Klammer, von ihm genommen, Klammer zu, so wird die Gemeinde eine im Wort verbleibende Gemeinde sein. Jedes Wort der Bibel. Keine Systeme, Dogmen oder irgendetwas Hinzugefügtes. Es wird ein unverfälschtes, reines, jungfräuliches Wort sein. Richtig. Und in den Tagen im Licht von Luther, als die Gemeinde aufbrach, Luther, natürlich hatte sie Schmerzen, aber er kam mit, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Das ist nicht das Abendmahl. Nun finden wir heraus, dass sie in den Tagen von John Wesley wieder Schmerzen hatte, aber dort wurde Wesley geboren. Aber was taten sie? Sie gingen zurück, wie ihre Mutter. Dann, unter den Tagen der Pfingstler, kamen eure Väter und Mütter aus dieser Sache heraus und hassten es. Sie gingen auf die Straße, eure Mütter ohne Strümpfe, schlugen auf eine alte Blechbüchse und redeten über die Taufe des Heiligen Geistes mit einer alten Gitarre. Sie lagen auf Straßenbahnschienen, verbrachten die ganze Nacht im Gefängnis. Und wir sind so steif und sind direkt zurück in eine Organisation gegangen und haben den gleichen Schmutz gemacht. In Klammer, sie zogen die Kinder wieder hinein, Klammer zu, aus dem sie herausgekommen sind. Sie würden sich im Grab umdrehen, sie würden sich für euch schämen. Ich weiß, dass das hart ist, aber es ist die Wahrheit. Ihr sagt, ich dachte, du liebst die Menschen. Wenn Liebe nicht korrigierend ist, wie könnt ihr dann Liebe erzeugen? Liebe ist korrigierend und ich liebe die Welt. Ich eifere für Gottes Gemeinde. Und ihr seht diese Systeme, die an Dogmen binden, die verrotten und Gott erklärt sein Wort zur Wahrheit. Und trotzdem halten sie daran fest. Amen. Das ist die Wahrheit. Du weißt, dass es die Wahrheit ist, Bruder, Schwester. Das ist einfach eine einfache Art, es zu sagen. Es ist kein Aufschlüsseln von Griechisch und anderen Dingen, aber es ist ein Aufschlüsseln und Aufzeigen des gesunden Menschenverstandes. Sicherlich könnt ihr das verstehen. 2 und 2 sind 4. Seht. Nun, wir wissen, dass das richtig ist. Nun, das Wort muss die Braut hervorbringen. Aber das alte System muss seinen Typ beibehalten. Es muss einen Esau hervorbringen, der sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Hier ist es gekommen. Ich fühle es. Ich hoffe, ihr denkt nicht, dass ich verrückt bin. Aber wenn ich es bin, lasst mich in Ruhe. Ich fühle mich gut auf diese Weise. Ich fühle mich besser als vorher. Ich mag für die Welt verrückt sein, aber ich weiß, wo ich stehe. Ich weiß, wo ich stehe. Schaut, es wird eine Totgeburt hervorbringen, ein kirchliches System, das alle Konfessionen zusammenbringen wird, um einen Esau zu produzieren, der Jakob hasst. Amen. Ich hoffe, ihr seht es. Eine totgeborene, tote Konfession. Sie kommen alle zusammen. O Wortgläubige, gebt meiner Botschaft nach. Hört mich. Nicht meine Botschaft, sondern seine Botschaft, die er fest als die Wahrheit erklärt. Ihr müsst euch irgendwohin entscheiden. Ihr könnt nach diesem hier nicht still sitzen. Ihr müsst eure Wahl treffen. Ihr erinnert euch, als wir kürzlich in der Westworthalle waren, in Klammer, an dem Morgen, an dem ihr alle gefrühstückt habt, Klammer zu, wie der Herr mich euch den Weizen zeigen ließ, wie er durch Luther, durch Wesley und die Ehren und so weiter hochkam, die kleinen Knospen von jeder Gemeinde, die in einem Halm repräsentiert waren, und dann direkt in diesen Weizen hinunterging, und es dann eine kleine Hülse, die genauso aussah wie das echte Weizenkorn. Wenn ihr hingeht und den Weizen anschaut, ihn aber nicht kennt, werdet ihr sagen, du hast dort Weizen bekommen, aber es ist einfach nur die Spreu. Und dann öffnest du die Hülse, aber es ist überhaupt kein Weizen darin. Ganz weit drin ist eine kleine Knospe des Lebens. Ihr nehmt ein Vergrößerungsglas und dann seht ihr es. Und als Pfingsten am Anfang hervorkam, war es der Sache so nahe. Jesus sagte in Matthäus 24,24, es würde die Auserwählten verführen, wenn es möglich wäre. Was sollte es tun? Es war eine Hilfe für das Korn. Ist das richtig? Nun, die Ähre. Schau hier, das Blatt sieht nicht aus wie das Korn. Ebenso wenig die Ähre. Aber sie ist ein bisschen ähnlicher, und die Spreu sieht ihm sehr ähnlich. Aber trotzdem ist es nicht der Weizen, es ist der Träger des Weizens. Seht ihr nicht, wie diese Botschaften mit Geburtsschmerzen hervorkommen? Aber das Leben verließ sie, um zur nächsten Botschaft zu gehen. Das Leben ging direkt aus Luthers in Wesleys Botschaft, dann aus Wesleys Botschaft in die Pfingstbotschaft. Jetzt ist es wieder an der Zeit, die Hülse zu verlassen. Was ist los? Die Natur bringt es in jeder Form zum Ausdruck, dass es die Wahrheit ist. Seht ihr jetzt, warum? Ihr denkt, ich sei verrückt. Vielleicht bin ich es, in Klammer, wie ich sagte, Klammer zu. Aber etwas ist in mir, das ich nicht aufhalten kann. Ich habe es nie dort hineingetan. Es kam nicht durch meine eigene Wahl. Es ist Gott. Und er bestätigt es, um zu beweisen, dass es die Wahrheit ist, um es wahr zu machen. Ich bin nicht gegen Luther, Wesley, die Pfingstler oder die Baptisten oder wen auch immer. Ich habe gegen niemanden etwas. Ich bin nicht gegen die Menschen, sondern gegen die Systeme, weil das Wort dagegen ist. Schaut euch diese Priester und Geistlichen an, die heute hier sitzen. Sie wären nicht hier, wenn sie auf das System gehört hätten. Aber sie haben die einfache Kühnheit des Wortes Gottes, herauszukommen und es anzunehmen. Halleluja! Bedeutet, gelobt sei Gott, es wird euch nicht schaden. Amen! Bedeutet, so sei es, ich glaube es. Ich glaube und weiß, dass es die Wahrheit ist. Es ist bestätigt, dass es die Wahrheit ist. Eines Tages werdet ihr es herausfinden. Vielleicht ist es zu spät. Nun beobachtet, schaut, die Bibel sagt, seine Frau hat sich selbst am Ende des Zeitalters bereitet. Wie hat sie sich selbst bereitet? Um seine Frau zu werden. Und welche Art von Gewand hatte sie an? Sein eigenes Wort. Sie war in seine Gerechtigkeit gekleidet. Genau das ist es. Seht, Visionen. Bemerkt, ich schließe jetzt. Eines möchte ich noch sagen, bevor ich schließe. Das ist es, was mich dazu geführt hat, das zu sagen. Ich habe das, so spricht der Herr, dafür. Wenn ein Mensch das sagen würde und seine eigenen Gedanken benutzen würde, dann wäre er ein Heuchler und sollte dafür in die Hölle gehen. Das stimmt. Wenn er versuchen würde, eine Gruppe von Menschen zu verführen, feine Menschen wie diese hier, dann wäre er ein Teufel in menschlichem Fleisch. Gott würde ihn niemals ehren. Denkt ihr, Gott würde einen Teufel oder einen Lügner ehren? Niemals. Seht, es geht über ihre Köpfe hinweg, und sie erfassen es nicht, und er zieht die Auserwählten heraus. Schaut auf all die Propheten in den Zeitaltern, wie er die Auserwählten herausführte. Seht, bis zur Reformation. Die römisch-katholische Kirche verbrannte Jeanne d'Arc auf dem Scheiterhaufen, weil sie eine Hexe war. Das ist richtig. Später fanden sie heraus, dass sie es nicht war. Sie war eine Heilige. Natürlich taten sie Buße, gruben den Leib des Priesters aus und warfen ihn in den Fluss. Aber das erledigte es nicht in den Büchern Gottes. Nein. Sie nannten auch St. Patrick einen. Seht ihr? Und er ist es so wenig wie ich. Also, wir bemerken es. schaut seine Kinder an, schaut den Ort an, schaut, wie viele sie getötet haben, schaut die Märtyrergeschichte, wie viele dort getötet wurden. Seht, so ist es nicht. Aber der Anspruch der Menschen macht es nicht. Es ist, was Gott sagt, und beweist es als Wahrheit. Prüft alle Dinge, haltet fest an dem, was gut ist. Nun, wir fanden das heraus. Vor einigen Monaten, als ich eines Morgens aus dem Haus ging, kam eine Vision. Und ich fordere hier alle auf, die es in all den Jahren erlebt haben, zu sagen, ob es nicht jedes Mal eingetroffen ist, wenn der Herr mich, so spricht der Herr, sagen ließ. Wie viele wissen, dass es die Wahrheit ist. Hebt eure Hände. Könnte jemand das Gegenteil sagen? Es ist wahr. Schaut nicht auf den Botschafter, sondern auf die Botschaft. Genau das ist es. Es ist nicht das. Schaut nicht auf diesen kleinen kahlköpfigen Mann. In Klammer, ihr wisst schon. Klammer zu. Weil er nur ein Mensch ist. Ihr wisst, wir sind alle gleich. Aber beobachtet, was passiert. Das bringt es zum Ausdruck. Ich wurde hinaufgenommen. Nun, ich weiß, dass die Menschen alles Mögliche erzählen, und wir wissen, dass vieles davon nicht richtig ist. Ich kann nicht auf das antworten, was irgendein Mensch sagt. Ich muss für das einstehen, was ich sage. Und dann kann ich sagen, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Und dafür bin ich verantwortlich. Nicht für das, was irgendjemand sagt. Ich kann niemanden richten. Ich wurde nicht gesandt, um zu richten, sondern um die Botschaft zu verkünden. Bemerkt, ich hatte eine Vorschau der Gemeinde, und ich wurde von jemandem, den ich nicht sehen konnte, hinaufgenommen und wurde auf einen Platz gesetzt. Und ich hörte die lieblichste Musik, die ich je hörte. Und ich schaute und sah eine Gruppe von Damen, die ungefähr 20, in Klammer 18, 20, Klammer zu, Jahre alt zu sein schienen. Und sie hatten alle lange Haare und waren in verschiedenen Kleidern, in Klammer, Trachten, gekleidet. Und sie marschierten vollkommen im Gleichschritt mit dieser Musik, wie sie nur konnten. Und sie gingen zu meiner Linken in diese Richtung. Und ich beobachtete sie. Dann schaute ich, um zu sehen, wer mit mir sprach. Aber ich sah niemanden. Dann hörte ich eine Rock'n'Roll-Band kommen. Und als ich zu meiner rechten Seite schaute, kamen diesen Weg die Gemeinden der Welt. Und jede trug die Flagge ihres Landes, von wo sie herkam. Einige der schmutzigsten Dinge, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und als die amerikanische Gemeinde kam, war es das Schrecklichste, was ich je gesehen hatte. Der himmlische Vater ist mein Richter. Sie hatten diese kurzen, grauen Röcke an, in Klammer, wie eines dieser Barmädchen, Klammer zu, die hier oben keinen Rücken haben. Sie hielten sie hoch wie ein grau aussehendes Stück Papier und wie Hula-Tänzerinnen, geschminkt, mit kurzem Bubikopf, Zigaretten rauchend, und drehten sich zum Rock'n'Roll. Und ich sagte, ist das die Gemeinde der Vereinigten Staaten? Und die Stimme sagte, ja, das ist sie. Und als sie vorbeigingen, mussten sie das Papier hinter sich halten. Ich begann zu weinen. Ich dachte einfach, von all meiner Arbeit und von allem, was ich getan habe und von allem, was wir Prediger zusammengearbeitet haben. Und Brüder, ich weiß nicht, wie viel ihr an diese Visionen glaubt, aber für mich ist es Wahrheit, es hat sich immer als wahr erwiesen. Als ich das sah und wusste, was da vor sich ging, wollte es mir das Herz brechen. Was habe ich getan? Wie habe ich es verfehlt? Ich habe mich genau an das Wort gehalten, Herr, und wie hätte ich? Ich dachte, wie konntest du mir vor nicht allzu langer Zeit eine Vision geben, wo ich mich drin sah? Und ich sagte, nun, müssen sie gerichtet werden? Und er sagte, auch die Gruppe von Paulus. Ich sagte, ich habe dasselbe Wort gepredigt wie er, in Klammer. Die christlichen Geschäftsleute haben den Artikel darüber gebracht, Klammer zu. Und ich sagte, warum? Warum sollte es so sein? Und ich sah diese Gruppe von Prostituierten, die in dieser Weise vorbeigingen, alle aufgetakelt, und wurde die Gemeinde Miss USA genannt. Ich wurde einfach nur ohnmächtig. Dann hörte ich wieder diese liebliche Musik, und hier kam dieselbe kleine Braut wieder vorbei. Er sagte, das ist es, was da herauskommt. Und als sie vorbeiging, war sie genau wie diejenige beim ersten Mal. Sie ging im Schritt der Musik von Gottes Wort und marschierte vorbei. Und als ich es sah, stand ich dort weinend, mit erhobenen Händen. Als ich wieder zu mir kam, stand ich draußen auf meiner Veranda und schaute über die Felder. Was bedeutet das? Es wird dieselbe Braut sein, dieselbe Art, aus dem gleichen Material gebildet, wie sie im Anfang war. Lest nun Maleachi 4 und seht, ob wir nicht in den letzten Tagen eine Botschaft haben werden, die die Herzen der Kinder zu den Vätern zurückbringt. Zurück zur ursprünglichen Pfingstbotschaft, Wort für Wort. Brüder, hier sind wir. Nun, diese Gemeinde soll ein Zeichen bekommen. Und es ist das letzte Zeichen. Wir finden es in der Schrift. Seht ihr, jetzt. Seht ihr, die großen Geburtsschmerzen haben in diesem laodizäischen Zeitalter stattgefunden. Es wurde geboren in. Die Gemeinde ist wiedergeboren. Es wird nie wieder eine andere Organisation sein. Jeder weiß, dass jedes Mal eine Botschaft kam. Fragt diese Historiker. Nachdem eine Botschaft hervorkam, wurde daraus eine Organisation. Oh, von Alexander Campbell, Martin Luther und so weiter haben sie eine Organisation gemacht. Und normalerweise hat eine Botschaft nur für etwa 3 Jahre eine Erweckung. Diese geht schon seit 15 Jahren und es ist keine Organisation daraus entstanden. Warum eigentlich? Die Hülse war die letzte. Wir sind am Ende. Seht ihr die Geburtsschmerzen? Seht ihr, was los ist? Jetzt kommt ein Überrest heraus. Jetzt kommt ein Überrest heraus. Und deshalb weine ich und ich strenge mich an und dränge und lege jede Gunst der Menschen auf Erden beiseite, um Gunst bei Gott zu finden und mich einfach weiter in seinem Wort zu bewegen. Sie hat Schmerzen. Das ist es, was passiert. Sie wird gebären. Sie muss ihre Wahl treffen. Die Handschrift ist an der Wand. Wir sehen, die Erde ist im Begriff zu vergehen. Das ist richtig. Und wir sehen, dass die Gemeinde so verrottet ist. Sie ist bereit zu vergehen. Und beide haben Geburtsschmerzen, sowohl die Welt als auch die Gemeinde. Und eine neue Welt muss geboren werden und eine neue Gemeinde, um ins tausendjährige Reich zu gehen. Wir wissen das. Schaut, hört noch einmal gut zu, während wir zum Schluss kommen. Ihr letztes Zeichen, Ihre letzte Botschaft, Ihr letztes Zeichen. Ihr letztes Zeichen ist, dass ihr in denselben Zustand kommt, wie sie am Anfang war. Die Welt und die Gemeinde. Schaut, wie es am Anfang war, all die Jahre ohne Prophet, von Maleachi bis Jesus. Schaut, wie sie in all den Jahren in diesen Zustand kam. Schaut zurück mit Korruption, die hineingekommen ist. Schaut euch die Erde an, wie es zu jeder Zeit war, wie in den Tagen Noahs und so weiter. Es muss in der gleichen Art von Muster sein, und wir sehen das. Wie es in den Tagen Noahs war. Wir sehen, dass all diese Dinge einfach nach einem Muster ablaufen. Dann bekommen wir ein letztes Zeichen. In Lukas 17,28 sagt Jesus, wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Denn wie es in Sodom war, seht. Nun, Jesus las dieselbe Bibel, dasselbe erste Buch Mose, das wir lesen. Verpasst es nicht. Dieselbe Bibel, die wir lesen, las Jesus. Und er sagte zu seiner Gemeinde, schaut zurück und seht, wenn die Tage von Sodom wiederkehren, perverse Menschen, die Männer verlieren ihre natürliche, Schaut euch die Homosexuellen an, wie sie heute auf der ganzen Welt auf dem Vormarsch sind. In der Zeitung stand vor kurzem: Du solltest in mein Büro kommen und Briefe von Müttern über ihre Jungen lesen. Und Homosexualität ist auf dem Vormarsch. Ich denke, es sind 20 oder 30% mehr im Vergleich zum letzten Jahr. Allein in Kalifornien. Eine große Gruppe von Leuten aus der Regierung hat bewiesen, dass sie homosexuell sind. Ihr Regierungsleute wisst das. Ich las es in Zeitschriften. Und in die verschiedenen Dinge, die passieren, wenn ihr, in Klammer, jemand in der Versammlung gibt eine Botschaft in Zungen und die Auslegung dazu, Klammer zu. Wenn ich die Schriftstelle richtig verstanden habe, ist das genau das, was Gott sagte, dass es stattfinden würde. Wer in Zungen redet, der soll beten, dass er es auch auslegen kann. Das ist wahr. Ich habe euch die Wahrheit gesagt, denn Gott bestätigt sie. Es ist die Wahrheit. Das ist wahr. Nun schaut, was sagte Jesus in seiner letzten Botschaft? Wie es war in den Tagen von Sodom. Nun beobachte dies. Gerade bevor die heidnische Welt durch Feuer verbrannt wurde. Nun, versuch zu verstehen. Was geschah? Dort war eine Gruppe von Menschen, lauwarme Gemeindemitglieder unten in Sodom, wie Lot und seine Gruppe. Dort war ein anderer Mann, der bereits herausgekommen war. Er war von Anfang an nicht darin. Das war Abraham. Er hatte eine Verheißung, dass er einen Sohn bekommen würde. Versteht ihr? Sagt Amen. In Ordnung. Und nun, gerade vor dem Höhepunkt der Zerstörung, erschien Gott dem Abraham in vielen Formen. Aber dieses Mal erschien er als Mann. Er war ein Mann und er kam zu Gott. Nun, ihr mögt sagen, es war kein Mann, es war Gott in dem Mann. Abraham nannte ihn Elohim. Es war ein Mann. Und schaut, er saß mit dem Rücken zum Zelt und sagte: Wo ist Sarah, deine Frau? Er sagte: Sie ist in dem Zelt hinter dir. Er sagte: Ich werde dich wieder besuchen zu der Zeit des Lebens, denn ich gab dir eine Verheißung. Und Sarah lachte. Und er sagte: Warum hat Sarah gelacht? Seht ihr? Das war es also, was an jenem Tag geschah. Einfach um zu zeigen, dass es das letzte Zeichen war, welches Abraham sah. Die auserwählte Gruppe zog sich aus Sodom zurück. In Klammer, verpasst dieses Gleichnis nicht, was auch immer ihr macht. Klammer zu. Die Gruppe, die herausgezogen war, sie hatte sich nie in Sodom befunden. Aber zwei der Engel gingen hinunter nach Sodom, und als sie dort hinabkamen, fanden sie Lot, ihn in einem zurückgefallenen Zustand. All das Homosexuelle und die Perversion, ihr kennt die Geschichte. Aber dort war einer, der bei Abraham blieb. Das war Elohim. Sie predigten das Wort dort unten. Sie predigten das Wort, schlugen sie mit Blindheit, und sie konnten die Tür nicht finden. So ist es auch heute. Aber derjenige, der bei der Gruppe war, die herausgezogen wurde, tat ein Wunder vor Abraham, um zu zeigen, wer er war, und er war mit Abraham. Er sagte: Warum hat Sarah gelacht? In Klammer, wegen diesem Baby? Klammer zu. Und Sarah kam und sagte, sie hätte es nicht getan. Er sagte: Aber du hast es getan. Und er hätte sie genau dort getötet, wenn sie nicht ein Teil von Abraham gewesen wäre. So würde Gott uns töten, wenn wir nicht ein Teil von Christus wären. Die Gnade Christi hält uns zusammen, Zweifler und Verdreher des Wortes. Aber bemerkt, was geschah. Jesus drehte sich jetzt um und sagte: Wie es in den Tagen Lots war, so wird es auch in der Endzeit sein, wenn der Sohn des Menschen anfängt, sich selbst zu offenbaren. Seht ihr? Der Sohn des Menschen in der Bibel ist immer ein Prophet. Seht, er kommt in drei Sohnesnamen: Menschensohn, Sohn Gottes, Sohn Davids. Seht ihr? Und er nannte seinen Namen Menschensohn, weil das das Werk war, das er tat, von einem Prophet, Seher. Und er sagte, wie in den Tagen Noahs, wenn der Menschensohn beginnt, sich selbst zu offenbaren, das wird die Zeit des Endes sein. Lasst uns für eine Minute nachdenken. Nie hatte die Welt einen Botschafter. Wir hatten Finney, Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin und so weiter. Alles Botschafter um die ganze Welt, für die Gemeinden in diesen Geburtswehen. Aber nie hatten wir einen Mann, der mit einer internationalen Botschaft hinausging, bis heute, dessen Name auf Ham endet. Abraham. Welches 6 Buchstaben sind? Abraham. Es sind 7 Buchstaben. Wir haben heute einen mit dem Namen Graham. 6 Buchstaben. Und 6 ist die Zahl der Welt. Schöpfungstag. Wann hatte die Welt jemals einen Mann, der dort unten im Kosmos, in Klammer, in der Welt, predigte und den Menschen aufrief, tut Buße, tut Buße, geht zugrunde oder kommt heraus, bis zu diesem Zeitalter. Graham, schau, was er tut, verkündigt das Wort, blendet die Außenstehenden, ruft, kommt heraus, ein Botschafter Gottes. Jesus sagte, dass dies geschehen würde, wenn der Menschensohn sich selbst offenbart. Und wo ist das? Draußen in der Gemeinde, in der Welt. Und sie beginnen, den Mann dafür zu hassen. Aber denkt daran, es gab auch eine Gruppe, die geistlich war. Die Gruppe Jakobs, nicht die Esau-Gruppe. Dort war es eine Gruppe Jakobs, die nach dem Sohn ausschaute. Die war nicht in Babylon. Und sie empfingen einen Botschafter. Versteht ihr das? Abraham. Abraham. Sie empfingen einen Botschafter. Und dieser Botschafter, was war die große, herausragende Sache, die er tat, um zu zeigen, dass sie in der Endzeit waren? Er erkannte Sarahs Gedanken. Und Jesus, der Sohn Gottes, welcher Fleisch wurde, zeigte, dass der Geist Gottes zur Endzeit in diese kleine auserwählte Gruppe zurückkommen und sich auf dieselbe Weise offenbaren würde. Geburtsschmerzen. O Bruder, bitte versuche zu verstehen, strengt euch an. Öffnet eure Herzen in dieser Minute. Schaut auf Christus. Derselbe Gott ist jetzt genau hier. Derselbe eine, der diese Dinge verheißen hat. Und wenn er sie verheißen hat, dann ist er auch in der Lage, sie zu tun. Lasst uns unsere Häupter für einen Augenblick beugen. Ich möchte, dass ihr jetzt ernst nachdenkt. Vater, es liegt jetzt in deinen Händen. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ich bete, dass du den Menschen hilfst, es zu verstehen. Der Samen ist gesät worden. Gieße das Wasser des Geistes darauf, Herr, und bewässere es zu deiner Ehre. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, Herr, dann war das nicht meine Absicht. Ich bete, Gott, dass du es in ihren Herzen auslegst, damit sie es sehen und verstehen können. Gewähre es, Herr, in Jesu Namen bitte ich dich. Amen. Der Herr segne euch. Ich liebe euch. Dieser Gott, der dieses Wort gepredigt hat, dieser Gott ist verantwortlich für dieses Wort. Ich bin nur dafür verantwortlich, es auszusprechen. Er ist derjenige, der es beleben muss. Derselbe Gott ist hier. Wie viele von euch dort draußen haben eine Not? Hebt eure Hand. Hat er verheißen, dass er diese Dinge in den letzten Tagen tun wird? Nun schaut auf mich. Nun, so wie Petrus und Johannes sagten, schaut auf uns. Seht ihr, er sagte es ihm. Und nun schaut in diese Richtung. Bitte lauft nicht herum. Dies ist ein Seher. Ich versuche mit meinem ganzen Herzen in mir wirklich aufrichtig zu sein. Seht, jeder von euch ist ein Geist, wenn ihr euch bewegt. Natürlich seid ihr eine Einheit und ich versuche, den Glauben der Menschen zu erfassen. Eine kleine Frau ging vorbei und berührte sein Gewand, ging hin und setzte sich. Jesus sagte ihr, was ihr Problem war, und sie wurde geheilt. Und nun verhieß er, es wieder zu tun, wenn der Menschensohn sich selbst offenbaren würde, wie in Sodom. Die Welt ist in diesem Zustand. Die Gemeinde ist in diesem Zustand. Nun, hat Gott sein Wort gehalten? Seht, ob er es tat oder nicht. Oh, wir hatten Zeichen, Springen, Sprechen in Zungen, Prophetie und so weiter. Aber warte, es gibt noch ein anderes Zeichen. Oh, wir haben viele fleischliche Nachahmer. Das bringt einfach das Echte zum Leuchten. Jeder falsche Dollar bringt den Echten zum Leuchten. Nun, ihr betet und glaubt. Ich fordere euch heraus, es zu tun. Ihr schaut und glaubt, was ich euch gesagt habe. Wie viele glauben, dass dies die Wahrheit ist? Wer ihr auch seid, wo ihr auch seid, von allen, soweit ich weiß, kenne ich niemanden, außer Bildauch und seine Frau, die dort sitzen. Ich denke, ich kenne diesen kleinen Prediger hier aus Deutschland, der dort sitzt, dieser Bruder, und zwei oder drei Menschen, die dort sitzen, jemand dort hinten in der Versammlung. Ich fordere euch auf zu glauben, was ich euch als Wahrheit verkündigt habe. Was war damals, als der Engel des Herrn vor 33 Jahren am Fluss herabkam und diese Bemerkung machte? Wie konnte ich etwas wissen, als mein eigener Baptistenpastor mich aus der Gemeinde entließ? Er sagte, du hattest einen Albtraum, Billy. Ich sagte, ein Albtraum? Niemals, Dr. Davis. Wenn das deine Einstellung ist, dann kannst du auch meinen Mitgliedsausweis nehmen. Ich wusste, dass es irgendwo jemanden geben würde, der daran glauben würde. Gott hätte keine Botschaft gesandt, es sei denn, es wäre jemand da, der sie glauben würde. Oh, sicher, als ich hineinging, um für die Kranken zu beten, war es sehr fein. Aber als ich anfing, euch die Wahrheit des Wortes zu sagen, war es ein Unterschied. Ihr solltet wissen, dass es bei jeder Botschaft so war. Jesus war wunderbar, als er in die Gemeinde ging und die Menschen heilte und alles. Aber als er sich eines Tages niedersetzte und sagte, ich und mein Vater sind eins. Oh, das tat es. Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben. Seht, er hat es nicht erklärt. Er wollte sehen, wer zu ihm hält. Genau. Was denkst du, was eine Menge Ärzten sagten? Dieser Mann ist ein Vampir. Esst sein Fleisch und trinkt sein Blut. Er hat es nie erklärt. Aber dennoch hielt dieses Wort dieser Apostel fest. Es machte ihnen nichts aus, dass sie es nicht verstanden. Sie glaubten es trotzdem. Sie wussten es, weil sie die Werke Gottes gesehen hatten, und sie wussten, dass es so war. Er sagte, sie sind es, die von mir zeugen. Hier ist eine Frau, die gerade hier sitzt und ihre Hand erhoben hat. Nun, ihr könnt mich einen Fanatiker nennen, wenn ihr wollt, aber dieselbe Feuersäule, die die Kinder Israel durch die Wüste geführt hat, ist genau über dieser Frau. Nun erinnert euch, dass Jesus sagte, eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr, doch ihr werdet mich sehen. Ich komme von Gott, und ich gehe zu Gott. Nach seinem Tod, dem Begräbnis, sagte er zu den Juden, er war dieser Fels in der Wüste, er war die Feuersäule, ich bin, der ich bin. Wer war der Ich Bin? Die Feuersäule in dem brennenden Busch. Ist das richtig? Er wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er sagte, ich komme von Gott und gehe zu Gott, um in der Form des Heiligen Geistes zurückzukehren. Und heute ist er hier unter uns. Wissenschaftliche Bilder nahmen es auf. Hier ist er, um mehr zu beweisen als jede wissenschaftliche Aufnahme oder irgendetwas. Er ist hier, um es zu beweisen, denn er ist es. Ich, der Menschensohn, werde an diesem Tag geoffenbart werden. Jetzt ist er dort, und ich schaue genau darauf. Er sagt, siehst du es? Johannes sah es auch, aber die anderen nicht. Schau, um es jetzt zu beweisen. Diese Frau ist eine Fremde für mich. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Aber mit einem ihrer Gliedmaßen, für das sie betet, stimmt etwas nicht. Das ist richtig, Dame. Du hast es operieren lassen. Das ist dein Ehemann, der neben dir sitzt. Du bist nicht von hier, du bist aus Kalifornien. Dein Name ist Rowan. Dein Magenleiden ist auch vorbei, mein Herr. Du hattest Magenprobleme, nicht wahr? Nun, es ist alles in Ordnung. Dein Bein ist geheilt. In diesen Tagen wird der Menschensohn. Da hinten sitzt ein Mann. Er ist ein Farbiger. Irgendetwas ist falsch mit seinen Augen. Er arbeitet irgendwas mit Autos. Er poliert Autos. Richtig. Deine Augen sind schlecht geworden. Du hast einfach geglaubt, nicht wahr? Dir ist etwas ganz Seltsames passiert. Dein Vorname ist Fred. Das stimmt. Dein Nachname ist Kant. Ja, das stimmt. Glaubst du jetzt? Deine Augen werden keine Probleme mehr machen. Ich habe den Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Der Mann dort hinten, er ist auch nicht von hier, sondern aus Kalifornien. Er hat einen schlimmen Rücken. Herr Owens, der Herr Jesus macht dich gesund. Ich habe den Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nichts über ihn. Ich folge einfach dem Licht, wohin es hingeht. Wenn ihr glauben könnt, dann sind alle Dinge möglich denen, die glauben. Der kleine Mann, der hier sitzt, hat einen Leistenbruch. Er trägt eine Brille und einen grauen Anzug. Fred, Gott heilt dich, wenn du daran glaubst. Wirst du es annehmen? In Ordnung. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Mrs. Holden sitzt da drüben vor ihm. Sie hat ein Augenleiden. Ich kenne die Frau nicht und habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Aber das ist wahr. Seht, wenn du es glauben kannst. Weshalb weinst du, Schwester? Du hattest einen Nervenzusammenbruch, Bronchitis, Herzprobleme. Glaubst du, dass Gott dich gesund machen wird? In Klammer, dort am Ende der Reihe, Klammer zu. Wenn du von ganzem Herzen daran glaubst, wird Jesus Christus dich gesund machen und all die Nervosität wird von dir weichen. Du wirst dich wieder richtig fühlen. Der Teufel belügt dich. Nimmst du es an? Jetzt hebe deine Hand und sage, ich nehme es an. Gut, es ist alles vorbei. Warum? Diese Gemeinde geht durch Geburtsschmerzen. Wollt ihr nicht jetzt in seiner Gegenwart eure Wahl treffen? Ich habe euch genau das Wort gezeigt, das er tun würde, was er sagt. Durchkämmt dieses Gebäude und fragt jeden, den es traf, oder mit dem gesprochen wurde, oder was auch immer es war, und ob ich sie jemals gesehen habe, sie kenne oder irgendetwas über sie wusste. Denkt ihr, ein Mensch könnte so etwas tun? Das ist absolut unmöglich, dass so etwas geschieht. Aber was ist es? Der Menschensohn. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es erkennt den Geist und die Geheimnisse des Herzens. Genauso wie es war, als er Fleisch wurde im Sohn Gottes, wird es jetzt durch den Sohn Gottes geoffenbart, weil er gekommen ist, um eine Braut aus dem System herauszurufen. Kommt heraus aus ihnen, trennt euch, sagt Gott, rührt ihre unreinen Dinge nicht an. Gott wird euch empfangen. Seid ihr bereit, euer ganzes Leben Gott zu übergeben? Wenn ja, dann steht auf und sagt, ich will es jetzt durch Gottes Gnade annehmen, mit allem, was in mir ist. Halleluja! Gelobt sei Gott! Glaubt ihr ihm? Dann erhebt eure Hände und betet mit mir. Bekennt eure Fehler. Geburtsschmerzen. Es ist schwer zu sterben. Aber sterbt gerade jetzt. Sterbt. Kommt heraus aus eurem eigenen Unglauben. Kommt heraus aus ihm. Dies ist das Wort Gottes, welches kundgetan wurde, so wie es war, als Jesus auf die Erde kam. Es ist wieder Jesus Christus, bewiesen unter euch. Abraham empfing unmittelbar danach einen Sohn, in Klammer, den verheißenen Sohn, Klammer zu. Und Jesus kommt wieder. Das ist sein Geist. Er ist der Erde so nahe, sein Kommen ist so nahe, dass er bereit ist, euch zu empfangen, wenn ihr bereit seid, ihn zu empfangen. Nun erhebt eure Hände und betet mit mir. Herr Gott, lass alle Priester sich an dem Altar festhalten. Mögen die Menschen es herausschreien. Mögen die Feuersäule und die Wolkensäule heut in die Menschen einziehen und sie nüchtern machen. Herr, zur Erkenntnis der Gegenwart des lebendigen und mächtigen Gottes. Gewähre es, Herr. Empfange sie. Ich bete dieses Gebet für jeden Einzelnen von ihnen. Im Namen Jesu Christi. Erfülle jeden Einzelnen mit dem Heiligen Geist, der den Heiligen Geist nicht hat. Herr, möge die Erweckung dieser Kampagne, dieser Versammlung, gerade jetzt in eine große, kraftvolle Ausgießung des Heiligen Geistes ausbrechen. Mögen die Kranken geheilt werden, die Blinden sehen, die Verkrüppelten gehen. Möge die Kundgebung des lebendigen Gottes in die Gegenwart der Menschen gebracht werden, wie es heute Nachmittag geschehen ist, und mögen die Menschen es empfangen. Im Namen von Jesus Christus bitte ich darum. Erhebt jetzt eure Hände und gebt ihm Lobpreis und empfangt es, worum ihr gebeten habt.